Ein herzliches Willkommen zu IT-Keller Nummer 25.
Oh.
Oh, wir feiern heute 25 Jahre IT-Keller. Ja,
genau. Servus, die Maum.
Grüß dich, die Burm. Genau. Und ich hab versucht, aus 25 Jahren IT-Keller was zu sublimieren.
Aber willst du nicht vorher alle begrüßen?
Ich habe mir gedacht, ich mache das nachher.
Okay.
Oder? Ist das okay für euch?
Gern.
Ja. Absolut. Na, dann spiele ich das mal. Moment. Wir müssen dann aber alle ruhig sein, bitte.
25 Jahre.
Ja, hallo.
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 Ja. Oh,
Block. Jubiläum.
Hallo.
Hallo. Guten Abend.
Da ist die Schabora-Clown.
Oh, die Warakloons.
Servus.
Ja. In Wirklichkeit stimmt das, ne?
Willkommen. Ich war erst als erster fertig.
Ja. Ich bin Pulli-Nuklear.
Eigentlich Premiere, oder?
Zum Wohl.
Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Wünschen Sie beim Aufenthalt auf diesem Planeten zu leuchten?
Hab-sap-hab-ab.
Ja. 2017 IT-Keller noch geben. Ich würde das behaupten.
Gut, bis zum nächsten Mal. Ja, das war's auch schon.
Großartig.
Das schon, oder?
Sehr,
ja,
schon.
Ich habe mich sehr bemüht.
Kleiner Applaus. Ja, es ist wirklich schön. Können wir einen kurzen Applaus, ja.
Ja, vielen Dank. Und deswegen darf ich heute begrüßen Bernhard.
Hallo.
Oh, ey, das ist perfekt. Stefan, nein, nicht das Mineralwasser schütteln. Und Ulrich, hallo. Servus. Du hast das Bier schon offen.
Ich habe da, es tut mir leid.
Warte, ich mache es auch mein.
Ah. Aber ich würde gern mit euch anstoßen.
Ja,
auf
ich bitte
25 auf. Weitere Jahre, ja, weitere genau. Schöne Jahre.
Prösterchen.
Zum Wohl, zum Wohl. Ah.
Wir wollten absichtlich 25 Minuten später starten. Sind nicht ganz ausgegangen.
Aber ja, passt. Na, wir sind, ich glaube, es waren 26 oder 27 oder so.
25 Jahren.
Ja, gut. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ich bin super. wir haben urviele Themen. Ich höre mich irgendwie sehr komisch, aber wir haben wirklich urviele Themen.
Das ist schön. Dann wollen wir nicht lang in den letzten 25 Jahren irgendwie verbringen, sondern.
Genau, sondern.
Zack, zack.
Wir schauen in die.
Nächsten 25 Jahre.
Nein, wir werden nichts prognostizieren, glaube ich. Aber
wir schauen einfach, dass wir jeden Monat das letzte Monat aufarbeiten.
Genau. Und da komme ich gleich. Der Bernhard raschelt so. Okay. Entschuldigung. Wir haben letztens drüber gesprochen über die Rollentaste.
Ja.
Und da gab es ja die Idee, per JavaScript irgendwie abfragen und so weiter. Geht nicht.
Super. Das ist total enttäuschend.
Jetzt. Ja, total. Ich bin schon wieder total negativ.
Startest recht. Wirklich, geht gar nicht. Du hast es probiert.
Nein, ich habe es auf Stack Overflow nachgesehen. es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit, den Status einer Taste abzufragen.
Du kannst die Taste abfragen, aber nicht, ob sie also jetzt gerade
blockt. Aber ich kann sie abfragen, dass sie
gedrückt wird, kann durchaus sein, aber den Status, ob sie schon gedrückt ist.
Also sprich das leuchtende Lämpchen bei Numlock oder Caps Lock.
Genau. Numlock und so. Okay. Ja, das ist enttäuschend, aber trotzdem kann ich die Rollentaste wahrscheinlich abfragen, also den Keypress.
Den Keypress kannst du abfragen.
Mhm. Ja, es ist nur
sinnlos.
Komisch, ne? Ich meine, Stefan schaut so skeptisch.
Ich denke gerade immer noch, wie das eigentlich ist mit der Caps-Taste, weil die waren ja früher auch mechanisch teilweise und jetzt halt nicht mehr.
Das heißt teilweise, die sind noch immer mechanisch.
Achso,
du meinst, dass sie einrastet.
Ja.
Aber das ist aber schon sehr lange her.
Ja, ich bin alt.
Und wir machen das schon seit 25 Jahren.
Eben.
Von dem her.
Aber ich habe es noch nie probiert, den Status abzufragen.
Ungelegt habe ich schon. Ja, darum geht's. Und
schade. Haben wir ein fröhlicheres Thema?
Na, 25 Jahren ist nichts mehr fröhlich.
Vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit, so ist es ja nicht.
Das stimmt, vielleicht wenn jemand eine Möglichkeit kennt, den Status einer Rollentaste per JavaScript abzufragen, bitte bei uns melden.
Ja, genau. Ja, so. Ich habe da urviele Sachen aufgeschrieben. Noch ein ärgerliches Ding. Also, ich habe ein Visio, Microsoft Visio 2012, glaube ich, oder sowas, oder 2010, und habe dann auf einem anderen Rechner ein Visio 2016 oder was auch immer.
Das ist das, da zum gibt. Diagramme
zeichnen. Zeichnen, ja. Genau. Ja. Und da gibt es jetzt auch schon dieses X-Format, also wo quasi die Daten als XML irgendwie abgelegt werden. Wie und heißt so weiter.
Dann VIX?
Nein, VDX oder so. Wow. Oder VSDX. Ich glaube VSDX.
Okay.
Und wie war das? Genau. Und ich wollte ein VSDX in einem alten Visio aufmachen. Geht natürlich nicht.
Klar.
Dann googelt man halt und kommt auf eine Seite, wo man sich quasi so einen Converter runterladen kann von Microsoft selber.
Mhm.
Der installiert sich dann auch und dann klickst du doppelt auf dieses VSDX, dann geht auch wirklich das alte Visio auf und dann geht so ein kleines Fensterchen auf und sagt, ja, ich versuche zu konvertieren. Das Ding liefert eine Fehlermeldung und stürzt ab. So, jetzt sucht man danach und übrigens dieser Converter oder was auch immer, Hotfix, ja, ist uralt.
Das ist das Compatibility Pack.
Ja, nein, aber da gibt es ein eigenes Ding für Visio.
Okay.
Ja. Und jetzt findet man zu diesem quasi Hotfix einen weiteren Hotfix, um diesen Hotfix zu hotfixen. Ja. Ich meine, wo ist denn Microsoft angelaufen? Können die nicht einfach.
Naja, also.
Was?
Kumulierte Updates liefern.
Aber das ist ja nicht.
Ja, aber die brauchen ja nur den alten Download, den man findet, wenn man sagt, man würde gern ein G. Was ist G?
Ne, das ist Microsoft.
Also ich habe mir echt gedacht, das gibt's ja nicht, oder?
Ja. Aber das wundert mich jetzt echt nicht.
Also ich finde das schon irgendwie komisch. Stefan schaut sich nur so skeptisch.
Microsoft. Muss ich noch was sagen?
Ja, also. Lass die Kabel in Ruhe, Bernhard.
Ich probiere es.
Ja. Ja. Bitte. Oh. So. Na, das ist dieser kaputte Stecker. Mhm. Gut, wie auch immer.
Ja gut, hast du es lösen können? Nein.
Naja, ich habe halt den Hotfix.
Achso, du hast den Hotfix über den Hotfix gelegt und dann geht's.
Genau.
Okay.
Genau.
Und hast du dir mal das File selbst angeschaut? Weil ich jetzt zum Beispiel XLSX ist ja nichts anderes als ein gezipptes
Doc
mit XML mit einem Doc.
Ja, ja, aber wozu soll ich mir das anschauen, wenn ich das in einem alten Visio aufmachen will? Deswegen gibt es ja diesen Konverter.
Deswegen meine ich, also wenn du zum Beispiel in einer alten Word-Version das aufmachen willst, nimmst das DocX her, machst es mit 7-Zip oder was auch immer auf und ziehst da direkt das Doc aus dem raus.
Ah, da ist nur ein Doc drinnen?
Ja,
nein.
Klar.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch.
Nein, da stehen die ganzen Sätze und so weiter stehen in dem XML drinnen. Nein, das stimmt nicht, Bernhard.
Fix?
Nein, das glaube ich nicht.
Also das kann sein, wenn du ein Doc hast und das Doc in ein DocX speicherst, dann vielleicht.
Vielleicht, das kann
vielleicht
sein.
Ja. Aber sonst, also das ist schon alles im XML-Format, das war ja die Umstellung, also das war der Sinn dahinter.
Aber für Backward Compatibility ist eben das Doc A noch abgelegt drinnen, wenn ich es recht in Erinnerung
habe. Was, das zusätzlich als Doc
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ja.
Das kann
ich müsste es mir wirklich konkret anschauen, aber ich weiß nur, dass ich es schon ein paar Mal geborgen habe auf der Basis.
Wirklich? Ja. Das würde mich jetzt stark wundern.
Ich weiß nicht mehr, ob es ein DocX war. Ich habe einmal eins analysiert, eins von diesen X-Formaten.
Habt ihr nichts zu tun? Das ist ja ein Wahnsinn.
Das war ein kaputtes, wo ich die Daten rausgehen haben wollen. Und im Endeffekt war das dann ziemlich bösartig, weil die haben die Textstrings quasi in einer Datenbank dann drinnen abgelegt und mehrfache auch nur einfach. Das heißt, man musste dann anfangen, die Referenzen da drinnen draus zu glauben. Das war nicht so lustig.
Okay.
Dann habe ich es wieder aufgegeben. Also du findest alle Texte.
Ja, das schon.
Aber nicht notwendigerweise in der Reihenfolge, in der sie ursprünglich im Dokument standen.
Okay.
Brrr. Ja. Mir wird irgendwie kalt.
Ja, genau.
Haben wir ein schönes Thema.
Naja, irgendwie ist die Latenz heute höher.
Die Latenz ist höher?
Ja.
Also du sprichst nur langsamer.
Achso, deswegen. Nein, ich höre langsamer. Na gut, wie auch immer. Ja, warte mal, was habe ich denn da noch? Ah ja, lustiges Thema. Zip-Bombing. Sagt euch das was?
Ja, das ist, wenn man ganz viele Zs schreibt und dann zippt.
genau, und dann per E-Mail schickt.
Genau, und dann also entzippt man es und dann sind es 3 GB. Genau. Das ist schon ziemlich alt, der
genau,
Schmäh.
Genau. Ja. Und ich bin über einen Blog-Eintrag von einem Österreicher gestolpert, nämlich vom Herrn Haschek. Mhm. Und der macht das Ganze jetzt per Web. Also der einfache Ansatz
mit
GZIP, ist
oder was?
Mit GZIP, genau. Ein 10 GB File, wo lauter Nullen drinnen sind. Ja. Das Ganze gezippt. Er gibt dann ca. 10 MB, weil GZIP ist nicht so gut wie ZIP.
Ja.
Und schickt das dann Script-Kiddies, die versuchen, auf seiner Webseite irgendwelche WordPress-Sachen aufzurufen.
Super.
Aber die packen das doch nicht aus. Also ich glaube,
nein,
das sicher, der Browser packt es aus.
Der Browser packt es aus.
Der Browser kriegt das
GZIP-Dokument. Genau, du schickst die Response als GZIP.
Aber Script-Kiddies arbeiten doch nicht mit Browsern.
Warum nicht?
Nein, ich weiß nicht, dafür gibt es Metasploit und so.
Ja, eh.
Nein, ja, aber das wären dann keine Script-Kiddies mehr. Dann.
Das ist schon advanced,
oder? Ja, Script-Kiddies, ja.
Script-Juveniles.
Okay. Also er hat es halt mit ein paar Browsern versucht, die geben dann teilweise wirklich auf und so weiter. Ja. Und ich finde das, ich glaube, ich werde das auch einbauen.
Ich finde das auch sehr schön.
Ja. Ich finde das einfach nett.
Gleich 3 Terabyte.
Ja, na, das kommt, ich weiß nicht, mit GZIP ist das dann wahrscheinlich riesig.
Hm.
Aber muss man mal ausprobieren.
Ja, wenn es größer als 10 MB ist, ist es wurscht.
Aber mich wundert, dass es 10 MB hat, wenn da nur Nullen drinstehen. Aber
GZIP ist generell kein gutes Komprimierverfahren. Also schon okay, besser als Plaintext, aber ja, prinzipiell nicht so aufregend.
Hm.
Wie auch immer. Trotzdem habe ich das sehr lustig gefunden.
Ja, ja. Ist es quasi ZIP-Bombing 2.0.
Genau. Ja, 2.0, aber
ja.
Revival.
Genau, ein Revival. Ja. Finde ich irgendwie lustig. Und ich habe mir heute die Statistik von der D-Keller angeschaut und da kommen wirklich, also WP-Admin und so Sachen kommen
ja,
da sehr, sehr oft vor.
Natürlich. Also jeder, der schon einige Open-Source-Projekte gemacht hat und betreut hat, ja, das ist wirklich tragisch, wie du da bombardiert wirst. Mhm. Und auch aufgemacht wird, wenn du kurz nicht aufpasst.
Ui, der Bernhard hat gerade einen DocX aufgemacht.
Nein.
Okay, gut. ja, und vielleicht dann für dich auch ein Thema, weil das passt dann, also für Stefan.
Für mich, ja.
Bei der österreichischen Post kann man jetzt Gutscheine für Bitpanda kaufen.
Mhm.
Und diese Bitpanda sind diese
Bitcoin-Trader
in Österreich. Nicht nur Bitcoin, sondern auch Litecoin, Ethereum oder wie sie heißen und noch irgendwas. Ich habe es nicht gemerkt. Irgendwas Drittes, was ich nicht kannte. Warte, ich schau mal.
Aber ich finde den Move von der Post, ne? Finde ich sehr interessant.
Ich finde das.
Insbesondere die neuen Uniformen.
Gut, ja.
Die kenne ich. Aber genau das ist das, was ich meine. Das ist ja das Problem. Ja. Wer von uns, und vielleicht bin ich da eine Ausnahme, aber wer von uns geht zur Post?
Ich?
Aber was machst du dort?
Bei der Babak abheben.
Was?
Entschuldigung, was hast du? Bei der Babak abheben.
Achso, bei der Babak abheben.
Ja, bei der Babak abheben. Ich muss alle heiligen Zeiten mal zur Post und wundere mich jedes Mal, ob das Publikum dort, und ich passe dort einfach gar nicht mehr hin.
Wirklich?
Ja, du hast meistens so quasi eine Schlange, so Altersschnitt irgendwie 60 plus, ja? Dann hast du meistens irgendeinen Verrückten oder eine Verrückte, die sich über irgendwas aufregt, ja? Und dann hast du irgendjemanden, der irgendwas mit seinem Geld machen will. Aber so
Wir sind dort nie.
Doch. Wirklich?
Ich hol dort Backerl ab, gib Backerl
ja,
auf.
Aber da gehst du einfach rein, zack, zack, machst deinen Kasten auf, nimmst das Backerl und gehst, oder?
Nein. Ich hab kein Backerl irgendwo oder sonst irgendwas. Also
schon
ja.
Neu.
Also kein ich glaube, es gibt dort auch so Kasterl, aber nö. Ja, du verwendest die Post-App wahrscheinlich, oder?
Ja, und
vor allem. Nein, das tue ich eben nicht.
Und da geht man einfach rein, und wenn man ein Backerl zurückschicken will, dann tritt man das in die Box und die Sache ist erledigt.
Nein,
holt es aus der Box.
Nein.
Aber das ist das Einzige, was ich bei der Post mache.
Wirklich?
Ja.
Ist das so?
Ja.
Nein, also nein.
Entschuldigung, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der Post lande wegen einem Paket, die ist ja mittlerweile sehr gering, weil das kommt dann mit Hermes oder DPD oder DHL. Ja, dann holst du das in irgendeinen Callshop ab und dann bist du im falschen Callshop und musst in einen anderen Callshop gehen, der kein Callshop ist, sondern jetzt ein Thailänder. Und
ja, du hast vollkommen recht.
Aber ich bin nicht bei der Post.
Doch, ich bin schon relativ häufig.
Witzig, das heißt, du bist Zielgruppe für die Bitcoins dort.
Nein, weil ich keine Bitcoin-Zielgruppe bin.
Aber aber
das frage ich mich eben auch, was ist das Sinn und Zweck?
Ich verstehe es nicht. Vielleicht wollen sie eben die jungen Leute, die eben nicht mehr bei der Post sind. Ja.
Aber du kannst dort Gutscheine für Bitpanda kaufen. Wo du dann quasi den Gutscheincode bei Bitpanda einlöst gegen
Bitcoins. Ich habe verstanden, warum sie das machen.
Warum?
Ich habe gerade einen Geistesblitz. Naja, wer fällt auf die ganzen Trojaner rein, die den Computer sperren? Das ist nämlich die gleiche Zielgruppe, die ich bei der Post sehe.
Ah.
Ja? Und die kaufen sich dann, die kaufen sich dann frei. Ja?
Und dann, um dann quasi ihre verschlüsselten Dateien wieder zu bekommen.
Ja, klar.
Boah, ist das eine traurige Folge.
Ja, aber das ist die Wahrheit. Ich meine, ich sage nicht, die österreichische Post ist mein Bitcoin-Broker. Nein, ich kaufe mich frei, weil mich Locky erwischt hat oder Konsorten. Ja? Weil ich zu viele Pornos geschaut habe und unvorsichtig war. Und wen trifft das? Eben nicht die Generation Internet. Ja?
Gute Frage.
Das ist traurig.
Ja, aber also wenn das der einzige Grund ist, dann...
Und wir sind schon wieder bei den Microsoft-Nutzern.
Aber es wäre, du hast recht, sehr spannend, das Konzept, das die Post geschrieben hat, um das zu machen, das würde ich gerne sehen.
Also
also das Echte, warum sie das tun, nicht die Presseaussendung.
Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Ja, sehr.
Ich bin halt ein bisschen negativ, aber das Konzept möchte ich nicht sehen, weil das ist sicher noch trauriger als die Folge wahrscheinlich.
Na gut, wie auch immer.
Aber du hast mir ja eine Steilvorlage gegeben.
Ja, genau, weil du hast ja quasi... Ja.
Hast du Bitcoins gekauft?
Na, so weit ist es nicht.
Also wurdest du geransomwert?
Auch nicht.
Auch nicht, nein. Okay.
Nein, ich habe nur ein bisschen gelernt. Und zwar, ich habe mir gekauft das Humble Bundle... Book Bundle zum Thema Linux, das ist vor ein paar Wochen rausgekommen, mit 13 Büchern und eines von den Büchern war ein Ethereum Book. Und das ist ja so eine von diesen Plattformen. Und
die gerade ein paar Millionen Dollar verloren haben?
Mehrfach in der letzten Woche. Das ist ein paar Mal was passiert,
Okay.
Und wobei eigentlich nicht sie selber, sondern Leute, die Programme geschrieben haben in der Programmiersprache, die es da gibt und die haben da gewisse Sicherheitslücken eingebaut und auf die Art und Weise ist ihnen ein bisschen was abhanden gekommen. Es gibt übrigens in Wien auch ein Ethereum Meetup, da war ich für eine Zeit lang dabei, weil mich das Thema interessiert.
Aber das heißt doch Ethereum, oder? Das ist auch EU?
Nein,
Ethereum.
Nur Ethereum. Das heißt Ethereum.
Wirklich?
Ja, und also es kommt von dem vom Wort Ether im Endeffekt.
Wirklich?
Ja,
tatsächlich, ja, Entschuldigung, ja.
Entschuldigung, die funktionieren genauso wie Bitcoin im Prinzip. Das
ist auch eine Blockchain-Geschichte.
Aber es ist mehr. Nämlich die Idee, hinter Bitcoin steckt eigentlich nur die Idee, ein alternatives Währungssystem zu haben, das eben auf einer Blockchain basiert und von keinem Staat betrieben wird, sondern von der Community sozusagen. Mhm. Also da steckt ein bisschen mehr so die Piraterie dahinter, so wir machen uns unser Geldwesen selber. Während beim Ethereum steckt ein bisschen andere Idee dahinter, durchaus mehr Engineering und mehr die Banken, könnte man sagen, das Bankwesen, weil es ist nicht nur eine Währung, sondern es ist auch eine globale virtuelle Maschine. Also alle Computer, die da mitspielen, bilden zusammen einen Computer in gewissem Sinn übertragen und auf diesem Computer kann jeder, der Kohle einwirft, Programme laufen lassen. Und die bezahlt man dann mit der Währung, die es da drinnen gibt, auch in diesem
Netzwerk. Ach so, das wusste ich nicht.
Also es wäre zum Beispiel eine Idee zu sagen, ja, jetzt hat man einen Task, den man auf tausende Computer verteilen will, also verteilen wir den im Ethereum-Netzwerk und wer halt beitragt, der kriegt ein bisschen was ab davon. Das ist die endgültige Ausbaustufe, da sind wir noch nicht wirklich.
Okay.
Aber es ist in Arbeit. Also und konkret geht es da um den Begriff der Contracts oder Smart, oder Smart Contracts. Also dass das eben, dass es eben da Verträge geben kann zwischen Teilnehmern dieses Netzwerkes. Insbesondere sind diese Smart Contracts dann Dinge, die quasi automatisch ablaufen, die zuerst also von Leuten initiiert worden sind und dann automatisch unter gewissen Bedingungen ablaufen. Das können eben Programme sein. Mhm. Ganz normale, wenn du so willst. Also die alles tun, also was du dir so vorstellen kannst, in einer Programmiersprache, die wieder eben dafür speziell geschaffen worden ist, das Solidity. Ein bisschen sperriges Zeug übrigens, aber
okay.
Immerhin. Voll dokumentiert, Open Source und so weiter. Also wer Lust hat, kann sich in das Zeug hineintigern.
Wie heißt sie nochmal?
Solidity.
Solidity.
So werde ich mich erinnern. Relativ low-level und hat halt ein paar Konstrukte, die dazu dienen, dieses Kontraktwesen da zu unterstützen. Also eben das vor allem zu fördern. Aber du kannst im Prinzip alles damit machen. Mhm. Und der Glaube oder die Hoffnung, dass ein bisschen dahinter ist, dass da wirklich ein ganzes Bankwesen da mit und da rundherum her entsteht, weil im Prinzip gibt es ja sowas eh schon in der Realwelt auch, nicht? Weil die Banken, das funktioniert ja eh alles elektronisch und mit Contracts, aber halt nicht auf diesem System basierend. Mhm. Und so die Hoffnung wäre, dass da vielleicht so ein Nebenbankwesen entsteht oder sogar das eigentliche Bankwesen diese Idee übernimmt, die ganzen Sicherheitslücken da hinaus programmiert und es dann selber verwendet. Weil im Prinzip, also das ist durchaus auch vorgesehen in dem Standard, dass man wegforkt, nämlich immer dann, wenn es Probleme gibt. Ändert man den Code, sagt das alte gilt nicht mehr und das neue gilt jetzt. Also drum zum Beispiel nicht Ethereum Classic verwenden, das ist das alte vor dem letzten großen
Fork. Die haben sich schon geforkt.
Die haben sich selber schon mal geforkt, weil sie halt grob unsicher waren. Lustigerweise meinen noch immer Leute Ethereum Classic auch wie die Wilden und du kannst das auch noch immer kaufen.
Okay. Na, Bitcoin ist ja auch gerade dabei, sich irgendwie zu forken.
Ach so?
Ja, irgendwie mit Segwit 2 oder so, oder 2x oder so heißt das. Eben um, glaube ich, mehr Transaktionen unterzubringen in einem Block und sonstige Geschichten, keine Ahnung was. Da gibt es gerade irgendwie Diskussionen und den ersten Step haben sie schon gemacht und die Miner können dann irgendwie einen Flag setzen und damit ihre Zustimmung zu diesem Fork irgendwie beitragen oder ja halt mitteilen. Aber da passiert auch gerade was.
Spannend.
Ja, das Problem ist, ich kenne niemanden, der sich damit wirklich gut auskennt.
Also was das Ethereum angeht, wer Lust hat, sich da reinzulesen, das Buch von Apress, das da eben in diesem Bundle dabei war, das kostet zwar an und für sich doch seine $30, wo ich nicht weiß, ob es das wert ist, aber den einen Dollar, den es im Humble Bundle sozusagen anteilsmäßig gekostet hat, was bei Weitem wert.
Okay.
Ich fand, es war ein sehr guter Einstieg.
Okay, ja. Aber das ist jetzt Ethereum speziell.
Es ist speziell Ethereum, es ist kein Bezug zu Bitcoin, aber im Prinzip.
Ja, aber Blockchain.
Blockchain kommt vor und was ist der Sinn und Zweck und warum will man sowas überhaupt haben? Ja. Also er hebt ein bisschen die Unterschiede zum Bitcoin schon heraus und damit wird das auch wieder ein bisschen klarer.
Gut.
Witzig. Das heißt, Bitcoin ist wirklich einfach nur quasi strohdumm und
nein, keine. Nein, wird ja auch entwickelt, ne?
Ja, aber so wie ich jetzt verstanden habe, bei dem Ethereum steckt ja weit mehr dahinter, oder? Eine wirklich eine große Idee zum Thema. Ich lasse Programme laufen dahinter, und so weiter.
Da steht mehr Philosophie dahinter in dem Sinn, aber technisch ist es nicht so weit auseinander.
Okay. Hui, das ist ein bisschen hoch für mich.
Ja, ich blick da auch noch nicht ganz durch, weil Blockchain an sich verstehe ich schon. Ne?
Ja.
Nur gerade mit diesem Mining, ja, wann findet jemand einen Schlüssel, mit dem dann der nächste Block signiert wird?
Das hängt wieder schwer von der Implementierung ab.
Ja, weil da gibt es nämlich unterschiedliche Varianten, wie das dann zustande kommt. Ja. Und da steige ich noch nicht ganz durch.
Das muss man sich pro Netzwerk dann jeweils anschauen, genau, wie es funktioniert.
Genau. Dann, was habe ich da noch? Sollen wir ein bisschen über Mac reden?
Ja, tun wir das.
Wenn wir gar nicht fröhlich werden wollen
heute. Um das ältere Publikum auch ein bisschen anzusprechen.
Ja, genau.
Die nicht so jetzt, also sehr alt oder sehr jung.
Die Senioren.
Also die jetzt nicht wissen, wie man...
Ich habe ja ein MacBook mit dieser Touchbar,
ja,
die ich ja prinzipiell ganz nett finde.
Wirklich?
Ja, eigentlich schon. Sie hat nur ein großes Problem. Und zwar habe ich mir jetzt so eingestellt, wenn ich ein Terminal starte, zeigt mir die Touchbar die F-Tasten an. Weil im Midnight Commander ohne F-Tasten bist du echt aufgeschmissen.
Ja.
Was das Ding nicht kann, ist Midnight Commander.
Am MacBook haben, um Midnight Commander zu erinnern.
Nicht am Mac. Wenn ich mich auf einen Linux-Server, also, okay, der nur Konsole, okay, hat, ja, connecte.
Also du nimmst es sozusagen als Dump-Terminal.
Genau, okay, genau. Und da braucht man halt F-Tasten. Ich habe etliche Server, wo die einfach nur Konsole sind. So. Und jetzt gibt es unter Midnight Commander den Befehl Shift F4. Was heißt das? F4 alleine ist editier mir, also ich will diese Datei editieren. Shift F4 heißt eine neue Datei anlegen und die halt gleich editieren. Mit der Touchbar geht Shift F4 nicht. Er nimmt die Shift-Taste nicht mit.
Ja. Also er nimmt keine kombinierten Tasten.
Nein.
Generell.
Das
ist
weiß
die richtige
ich nicht.
Taste, sondern es ist ein Hinweis auf die Taste F4. Ne?
Genau, aber das Shift nimmt er nicht mit.
Klar nicht, weil es keine...
Was ist klar nicht?
Na, diese Touchbar ist kein Keyboard-Replacement, sondern du kannst darauf eine Taste darstellen oder einen Tastendruck auslösen. Aber,
das heißt, du musst dir eine Shift F4-Taste anlegen in
so der Touchbar. So ist es. Ja, ernsthaft?
Ja. Das ist
hey
so.
Apple.
Ja, aber ich meine,
Heil Apple.
Du, seit wie vielen Jahren benutzt du jetzt MacBooks?
Ja.
Du solltest wissen, dass es nicht so geht, wie du es denkst.
Ja, aber das ist doch komisch, oder?
Du brauchst einen Genius dazu.
Ja, was ist jetzt mit dem Apple Store in Wien?
Passiert also, ja, das jetzt? Die bauen noch immer um mittlerweile 1,49.000 Milliarden. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja.
Na, die suchen nur immer die Geniuses.
So. Das ist schön.
Ja, aber Postbeschild ist jetzt 6,8. Nein, aber ja, schon, Stefan hat schon ein blaues Leiberl an.
Ja.
Die haben doch immer blaue Leiberl, die Genius.
Hat wer einen weißen Stift? Wir malen dir einen Apfel, genau, drauf.
Dreh dich mal um.
Mir?
Ja, nein, genau, der ist vorne, der ist auf der Brust.
Nein, ja, aber Genius steht hinten drauf.
Achso, ja, aber der Apfel ist ja der Herzersatz quasi.
Ne? Ah, okay.
Zu irgendwie.
Nein, aber wie blöd ist denn das, oder?
Naja, einfach den Midnight Commander nicht mehr verwenden.
Nein, aber sondern ein Commander ist
eine gescheite Shell und damit hat die ordentliche Autocompletion und dann haut es hin.
Was, da kann ich hinschreiben, Shift F4 und dann macht er eine neue Datei.
Ich habe keine 2 Minuten die Einfügen-Taste halten und dann alle Logs rüber.
Ja, genau.
Berner Shell, die Shell möchte ich sehen.
Nö.
Die Babasch.
Ich habe in letzter Zeit ein bisschen
mehr, ja, genau,
mit der ZSH herumgespielt. Das ist ganz lustig, was die alles so kann. Ja. Eben an Autocompletion kann es viel mehr.
Ja, aber Autocompletion interessiert mich nicht. Ich will einfach Shift F4 drücken und eine neue Datei erstellen. Ja. Und die gleich editieren. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein.
Ja, Wim und Dateinamen, du kannst das auch, oder?
Ja, eh. Ja, natürlich. Ja.
Na, ich
ja, aber wer will Wim?
Aber es zeigt halt ein viel größeres Problem auf, nämlich dass anscheinend die Touchbar, und das ist zu prüfen, einfach kombinierte, also aus Tastatur und...
Geht nicht.
Es ist keine Tastatur.
Es ist keine Tastatur.
Ja. Sondern du hinterlegst einfach auf einer grafischen Oberfläche irgendwo auf einem Icon irgendwas.
Ja, umso lächerlicher, dass du und dass sie das auch im Werbevideo zeigen, dass du F-Tasten da drauflegen kannst. Umso lächerlicher.
Ja. Apple halt, ne?
Ja. Es ist schön, dass man dort sein Mail-Icon hinlegen kann oder ein neues Mail-Symbol dorthin machen kann. Ja. Aber F-Tasten sind einfach falsch in dem Zusammenhang.
Definitiv. Warum brauchst du eine Mecker F-Taste? Warum besorgst du dir als Programmierer, als SysOp, keine Ahnung, ein Mac? Das ist das falsche Gerät.
Ja, aber der ist schön.
Denn den brauche ich, um iOS-Applikationen zu schreiben. Es geht einfach nicht anders.
Ja, dann brauchst du ein zweites Notebook. Oder wie war das? Was? Dual Boot oder Parallax oder wie hat das geheißen?
Oder einen Hackintosh.
Bootcamp. Ja. Hm. Na, aber da hat es ja noch irgendwas gegeben, so ein VM praktisch.
Was?
Für ein Mac. Wo ist Windows praktisch?
Parallax.
Entschuldigung.
Parallax. Ja, aber das nützt mir nichts. Darf ich ja dann auch keine F-Tasten?
Ja.
Ne?
Ja.
Du musst ja extra. Da schon, der ist halt der ohne. Das ist der alte, der hat keine Touchbar.
Achso, das ist der alte, Entschuldigung.
Du brauchst eine externe Tastatur und fertig.
Ja. Stimmt. Am besten
eine F-Tasten.
So ein F-Tastenblock. Ja. Früher hat man sich einen Zahlenblock neben einen Mac gelegt, heute braucht man einen F-Tastenblock.
Ja. Stimmt. Na gut, wie auch immer.
Das könnte man sicher verkaufen.
Das wäre eh lustig, so USB-angehängte F-Tastenblock-Geschichte.
Ja, nämlich die ist dann auch so lang.
Nur komplett dünn, ja.
So, ja, genau. Schaut aus wie so. Na, so wie diese anhängbaren Nummernblöcke, die hat es ja auch gegeben.
Genau, ja.
Genau, nur halt
schmal
und lang.
Ja. Und auf der Rückseite vielleicht nur noch irgendwie so Saugnäpfchen, dass man sie ja direkt auf dem Bildschirm picken kann.
Stimmt.
Wir sehen, in 2 Jahren gibt es das.
Ich packe gleich meine Ukulele aus und mache eine Kickstarter-Kampagne.
Ich sing mit.
Ja, passt. Gut. Ja, und dann noch macOS, oder es ist eigentlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es schon seit macOS 9 oder sowas, keine Ahnung was. Du hast ein Directory, da drinnen ist ein Directory und du kopierst ein gleichnamiges Directory, wie das Directory in dem Directory heißt, rein und du kannst das nicht mergen.
Nein, MacBook nennt das um, oder?
Nein, du kannst nur sagen, abbrechen oder replace. Huh. Und Replace ist gehighlightet. Wenn du Enter drückst, löscht er das alte Directory und kopiert das Directory einfach drüber.
Jetzt immer noch.
Also ja, 2017. Ja, mir ist das vor einem Monat passiert, weil ich unabsichtlich einfach Enter gedrückt habe und auf einmal war das Directory, das da war, ja, also.
Der überschreibt wirklich komplett das Directory. Der löscht zuerst das Directory, schreibt es dann frisch rein.
Genau.
Gott, ich hab grad einen Flashback. Vom Feinsten. Ich muss mich entschuldigen bei dir.
Aber wie schräg
ist das? Ich habe vor 15 Jahren, da warst du auf Urlaub, habe ich auf deinem Computer was gemacht. Und er hat mich gefragt,
auf meinem Computer was
gemacht? Und er hat mich gefragt, also der Herr Computer hat mich gefragt, so quasi, also ich habe unabsichtlich auf Entfernen gedrückt, weil du hattest eine andere Tastatur und das war irgendwie komisch. Und er hat mich gefragt, löschen, ja, nein, und ich habe auf Ja gedrückt. Entschuldigung.
Dürfte nicht so wichtig gewesen sein. Nein, aber da gibt's, aber da gibt's ja noch einen Papierkorb.
Weil das war auf irgendeinem Drive oder irgendwo, wo die Papierkorb-Funktionalität nicht hatte. Und ich, war eine Woche schlecht.
Am Mac schiebt er das alte Directory nicht mal in den Papierkorb, sondern er killt's einfach. Er macht quasi ein Move to Dev 0.
Ja, aber da hast du eine Time Machine dann? Oder dieses,
was?
Wie heißt dieses Feature?
Ja, Time Machine. Ja.
Time Machine? Ja, da kannst du dieses und dann kannst du es wiederholen.
Nein, es waren eh nicht so wichtige Daten. Ne? Das war, weil ich habe es ja eh noch an meiner C-File liegen gehabt. Time
Machines auch auf Server Shares? Ich habe keine Ahnung.
Eher nicht, oder?
Wahrscheinlich nicht. Ja.
Nein, aber Windows kann das sogar.
Ja. Es sei denn, du bist auf einem Server Share. Aber prinzipiell schlägt Windows immer das Mergen vor.
Schon, oder?
Und er wird auch nichts überschreiben, was er nicht schon hat.
Ja.
Also,
Zumindest fragt er dich. Ich meine, der fragt auch. Ja. Du kannst entweder abbrechen oder halt
replace. Aber nur über alles.
Also dazu habe ich eine Frage.
So schlau, ist es zuerst Folder Merge,
genau,
und dann hinterher überschreiben, ja, nein. Und
für jede einzelne
Datei
und
so weiter.
Genau,
wisst
okay.
Ihr,
genau.
Muss man dazu sagen, auch erst seit 7.
Ja, gut, wie auch immer.
Dazu habe ich eine wichtige Frage, weil das nervt mich total. Ich bilde mir ein, dass es in einer früheren Windows-Version, also eben nicht 10, sondern keine Ahnung, 8 oder 7, möglich war, 2 Verzeichnisse tatsächlich zu mergen, und wenn Files drinnen waren, die gleich geheißen haben, hat er so quasi den File, den er reinmerged, umbenannt, dass beide Files
sind. Geht jetzt
Auswahlmöglichkeit, ja. Du konntest es entweder überschreiben oder
mit Windows 1. Also in Windows 10 vielleicht nicht mehr, dass
ich glaube, ist noch nach wie vor so.
Ah, okay. Wirklich?
Ja.
Weil unter Windows 7 geht das auf
alle. Ich vermisse das schmerzlich unter Windows 10.
In Windows 10 schaut die Optik nur anders aus. Du hast jetzt 2 Spalten und da steht, willst du diese behalten oder willst du diese behalten? Und in Wirklichkeit musst beide Spalten alles anhaken und dann benennt er die neue Datei mit Minus 1.
Ah.
Das ist der feine Unterschied. Also vorher beim 7er war einfach so, du willst überschreiben oder neu benennen, und der ist einfach gesagt, neu benennen.
Okay.
Und beim 10er hast du jetzt 2 Spalten und du musst beide Versionen sozusagen anhakeln. Nicht?
Ach, das habe ich wirklich
beschäftigt. Stefan, wie ist das unter Ubuntu?
In der GUI fragt er dich ab. Auf der Kommandozeile sagt er, kann es nicht und macht mit der nächsten Datei weiter.
Nur mit Force. Also
hast du jetzt gesagt, Move oder Copy, ist einmal auch schon die Frage.
Ja. Das ist
weil relativ die verhalten sich unterschiedlich da.
Ah, okay.
Weil beim Move würde das
ersetzen oder
schreiben. Lass das A stehen. Das alte Pfeil lass da A stehen beim Move, wenn ein Mancher dort steht und du sagst nicht überschreiben.
Ja,
wenn du mit, ja, wenn du mit, ja. Mit
nein, aber gehst, kann man prinzipiell ja. in der GUI zwei Directors mergen.
Ja, okay. Sozusagen das alte Windows-Verhalten ist
ja,
das, genau, das genau. Typische. Ja. Jetzt in GUI ist ja auch wieder so eine Sache, weil es gibt ja sehr viele GUIs und sehr viele Implementierungen von den File-Managern, aber die verhalten sich eigentlich alle so. Ja. Ja. Dieses Feature mit dem Umbenennen, das kenne ich direkt nicht. Das sowas mache ich mit einem Skript, wenn ich sowas haben wollte. Nicht?
Das ist mir auch nicht wichtig. Ich habe es nur komisch gefunden, dass das komplette Verzeichnis löscht.
Ja.
Also das ist einfach, geht gar nicht.
Na, das geht nicht.
Nein. Na gut, wie auch immer. So.
Und gleiches Dateisystem auf beiden?
Nein, das war auf einem Rechner.
Aha. Weil sonst hätte man es nur vorstellen können. Nicht? Wenn,
ach so.
Wenn er sich schwer tut, dass er vielleicht irgendwie die Dateisysteme nicht locker mergen kann, weil der unterschiedliche Metadaten hat oder so.
Ja, aber mein Filename ist Filename.
Ne? Ja, nein, weil wenn das eine Filesystem nicht groß-gen-sensitiv ist und das andere schon, nicht? Also bei Windows gibt es ja da so mit FAT und lange Dateinamen und nicht
ja,
lange.
Nein, gleicher Rechner, gleiche Festplatte.
Weil da kommen ja diese Tilde-1-Sachen her, nicht? Das kommt von der
von 8.3, genau. Hm. Ja. Na gut. Nein, das Problem ist eh schon lang bekannt. Ich kannte es nur bis jetzt nicht.
Nein, ist erschreckend.
Ja, total. So. Hast
du, denke ich, das neue Filesystem schon in place?
Nein, ich habe auch noch kein Update bekommen oder sonst irgendwas.
Wie heißt das? AFS Plus oder?
Ja, AFS. Apple Filesystem, ja. Soll dann, gebe ich, ziemlich cool sein, keine Ahnung.
Boah, ja. AFS, mein Retter.
Dein Retter? Ah. Wie war es mit dem Red? Na, warte mal.
Ja, Red Z2. Man kann wirklich zwei Platten ziehen.
Ja,
das cool. Resilvering dauert nur 16 Stunden, nicht 80 Stunden.
Ja, das kann schon was. Ja.
Ich nicke jetzt einfach, weil ich habe keine Ahnung, wovon er
redet. ZFS.
ZFS,
ja. ZFS-System ist der Begriff.
Da habe ich schon mal,
Solaris heraus.
Ich glaube, wir haben schon irgendwann darüber geredet.
Ist so die Modernisierung in 128-Bit adressierendes Filesystem. Das heißt, du kannst jedes einzelne Elektron auf dieser Kugel, auf der wir leben, mehr oder weniger adressieren in Wirklichkeit. Ist wirklich extrem stark und gut, hat Deduplikation intern und mittlerweile funktioniert, was heißt mittlerweile auf FreeBSD, also Unix, und hat es eh schon lang funktioniert. Es gibt nur lizenzrechtliche Probleme, dass es unter Linux nicht läuft, weil wer immer das geschrieben hat, hat gesagt, ja, ihr dürft es überall implementieren, außer auf Linux. Das war eben noch Solaris-Zeiten.
So? Ja. Okay.
Mittlerweile ist es aufgeweicht. Es gibt, ich weiß nicht, wer genau das gemacht hat, aber irgendwer von den Entwicklern hat dann gesagt, jetzt so, ja, ihr dürft es für Linux entwickeln, da ist es auf Version 0.7 zurzeit.
Aber es ist immer noch eine Userland-Geschichte, oder?
Ist immer noch Userland-Geschichte, ja. Also,
aber es gibt ein Kernel-Modul auch.
Ja,
habe jetzt gelesen.
Gibt es mittlerweile, oder was?
Eben das 0.7.
Okay. Ja. Ah, okay.
Das ist komplett frisch in Wirklichkeit. Ne? Es ist ein tolles Filesystem, also bietet echt Sachen an, die sind einfach hurra. Ja,
ja, also so Software-Rate-mäßig ist das Ding ziemlich gut unterwegs. Ja. Und
Um wieder Linux, meinen Linux-Senf dazu zu geben, die Linux-Gemeinde meint, sie braucht es eh nicht, weil sie haben eigentlich zwei andere Konzepte. Das eine wäre anders Filesystem, das ButterFS, was im Prinzip.
Ja, aber da habe ich nur schlechte Sachen drüber gehört.
In letzter Zeit auch nicht mehr. Also das ist so ähnlich wie das Riser-FS. Da
habe ich
viel schlechte Sachen gehört. Ich habe das auch über Jahre verwendet und nie.
Wirklich, ich habe Riser nie verwendet.
Bis er dann in den Knast gegangen
ist. Ja.
Das war lustig.
Damit war es dabei dann, ja.
Aber es gibt unter Linux halt noch ein anderes Konzept. Das ist das LVM, der Logical Volume Manager. Ja. Also viele Features, die dir das ZFS, das Dateisystem liefert, wie so Snapshots und so weiter, mache ich ja eben nicht drunter.
Da,
ja. Eben auf diesem LVM, also das ist ein Logical Volume Manager, der hängt sich sozusagen noch mit zwei Abstraktionsebenen zwischen die Festplatte und das Dateisystem hinein, und ich mache es halt nicht auf Dateisystemebene, sondern ich mache es halt auf logischen Volumenebene, also auf diesen Abstraktionsebene, und damit habe ich dann auch diese Snapshot-Möglichkeiten zum Beispiel.
Genau.
Habe ich letztens einmal bei einem Update gemacht und war sehr praktisch. Nicht? Also du machst dein Update, arbeitest ein paar Stunden dahin und wenn du dann sicher bist, dann sagst du, ja, jetzt wirklich, jetzt nageln wir das sozusagen
jetzt
auf die
Plätze. Jetzt bitte einchecken.
Jetzt wirklich.
Ja. Wobei ich das ein bisschen sehr eigenartig finde, dass die meisten Distributionen bei Installation ja prinzipiell ein LVM anbieten,
ja,
respektive ja sofort verwenden, also Ubuntu, CentOS, ja, wer immer. Ja. Aber im gleichen Atemzug keinen Platz für Snapshots lassen in der Basisinstallation. Ja. Das ist eine Pervertierung, ja, des Ganzen. Das ist
echt ein bisschen, aber ich mein, so, du kannst,
warum nicht?
Du kannst ja noch Platten dazu hängen und kannst das Volumen erweitern. Nicht?
Und da muss man dann trotzdem, also so für den Endbenutzer ist das dann nichts mehr. Also
LVM ist für den Endbenutzer sowieso nichts.
Das würde ich nicht sagen. Würde ich so nicht sagen, weil es gibt diesen GUI-Manager, diesen LVM-Manager.
Immer wieder abschmieren.
Ist korrekt, aber hängt davon ab, wie es den einsetzt. Aber prinzipiell kannst du mit dem extrem viel machen und auch das, so wie du sagst, also schnell einmal ein Volume dazu hängen, weil ich brauche mehr Platz und schnell das machen und so weiter. Aber wenn du ganz beim ursprünglichen Anliegen nicht einfach auf der Root Partition oder sowas nicht vorher schon sagst, ich werde Snapshots machen, dann ist es vorbei. Dann ist es mit LVM einfach, das war's dann mal. Ja. Ne? Und da hat ZFS denn schon den Vorteil, weil das kannst du nachträglich immer alles nachziehen, so Sachen. Ne?
So, und das ältere Publikum, das wir durch die Bitcoins und durch die Post gewonnen haben, das haben wir jetzt wirklich wieder verloren. Ja, ich danke euch recht herzlich. Großartig.
haben wir zugenördet.
Ich bin dafür,
aber das ist uraltes Zeug übrigens, das LVM.
Ja, das ist was für die LVM. Ich habe Jens zu Hause.
Nein, ziemlich sicher sogar.
Ja, eben. Schön.
Hast du ein Thema?
Können wir über einfachere Themen reden, so wie Flash ist tot?
Ja, und Paint.
Juhu! Und was?
Paint
und Flash ist tot und lustigerweise ziemlich zeitgleich gestorben.
Ja. Beides stimmt nicht. Ihr macht Fake News.
Nein, es sind nicht ganz Fake News, ja, weil, naja, Microsoft schmeißt Paint raus.
Ja, aber weil sie Paint 3D haben.
Genau.
Ja, aber das so, den Store, also das Paint 3D bleibt, oder was?
Ja, natürlich. Na, das ist jetzt neu.
Naja, ich habe mir gedacht, okay, sie haben es neu rausgebracht, haben sie gedacht, okay, braucht keiner.
Nein, sie hauen das Ur-Paint, schmeißen sie raus, lassen es aber noch im Store drinnen für die Nostalgiker. Mhm. Und ja, ich mir in Wahrheit die Kommentare zu dem Artikel durchgelesen, dass Paint tot ist. Und mir war nicht bewusst, wie viele Leute mit Paint arbeiten. Täglich. Mhm. Täglich. Wie,
aber wofür?
Also, um Bilder umzurechnen oder zu croppen oder sonst was.
Ja, aber das kann doch nur Bitmaps, oder? Oder kann das
JPEGs auch? Nein, mittlerweile kann das
sogar PNGs. Entschuldigung.
Ja, ja. Ah, okay. Wirklich?
Ja, ja.
Das wusste ich, also ich...
Paint kann relativ viel mittlerweile. Ja.
Also, der Klassiker für Screenshots, geschwind bearbeiten, so was einringeln und so und dann geschwind speichern.
Ist Paint oder was?
Hochladen. Ja,
ja. Okay. Ja, aber da gibt es doch eben seit ein paar Jahren dieses, wie heißt es,
Snipping Tool.
Nein.
Was?
Nein, aber das Tool, das Microsoft mitliefert mit dem OS.
Windows Fotoanzeige.
Nein, aber das zum Bearbeiten, also zum Screenshots machen. Du nimmst also, das Snipping Tool.
Das Sniping Tool.
Snipping Tool. Ja.
Keine Ahnung.
Aber damit kannst du nicht bearbeiten, damit kannst du nur wirklich Screenshots
sehen. Du kannst einen Screenshot machen, da kannst du was einkringeln oder highlighten.
Ja.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Das gibt's?
Ja.
Das musst du mir mal zeigen.
Ja, ich kenne das auch noch nicht so lange, aber
gibt's Paint.net noch?
Paint.net gibt's, glaube ich.
Es gibt ein PSR unter Windows. Problem Step Recorder, kennst du den?
Was?
Problem Step Recorder, das ist was Urgeiles. Aufrufen tust du es mit einfach in der Kommandozeile psr.exe. Ne?
Okay.
Und damit kannst du zum Beispiel einfach für einen Supportfall oder irgendwas in die Richtung, du zeigst einfach, da habe ich hingeklickt, da habe ich hingeklickt, da habe ich hingeklickt und dann ist die Fehlermeldung gekommen. Der macht bei jedem Klick einen Screenshot und schreibt da im Hintergrund die ganzen Sachen auf, was du gerade gemacht hast. Ja. Das gibt es seit Windows 7, wenn ich mich recht erinnere. Seit Vista
gibt es das. Vista.
PSR.
Es war nicht alles schlecht bei Vista.
Ja.
Außer
ja,
der genau. Oberfläche war alles in Ordnung.
Du hast gehört, außer wahrscheinlich dreimal klicken müssen, wollen sie das Programm wirklich ausführen.
Na, aber PSR ist wirklich praktisch.
Nein, das kannte ich nicht.
Das baut dann hinterher HTML-Seiten aus dem ganzen Zeugs, legt die Screenshots an, zeigt dir, was war vorher los, so auf die Art. Extrem praktisch.
Okay.
extrem praktisch.
Ja. Lustig.
Kennt keiner.
Nein.
Ja.
So wie Snipping Tool.
Ja, das kennt auch fast keiner. Das ist echt.
Das ist aber Antwort, ne?
Windows-Taste, Snipping Tool, Enter.
Wie Snipping, da muss ich Snipping Tool ein.
Schreibt einfach Snip.
Snip und Enter. Und
der macht
Enter.
Windows, einmal nur Windows-Taste und dann Snip schreiben.
Ja, aber ich glaube, du kannst sogar
Suche aufrufen, ne?
Ach so.
Ich glaube, du kannst sogar Screenshot reinschreiben und der schlagt sich vor. Ja.
Okay.
Das ist wirklich ein cooles Tool.
Okay.
Also, cool, ja. Da muss ich leider sagen, das hat Mac einfach schon viel, viel besser vor zig Jahren implementiert.
Wie?
Du drückst Apfel-Shift 4, wählst den Bereich aus, Screenshot fertig und er legt es als PDF ab. Ja, oder als PNG.
Als PNG, ja. 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 Also. Habe ich jetzt gerade vorgemacht mit der Microsoft Visual Basic Fehlermeldung auf meiner Mac. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt.
Ja, die kommt schon irgendwo her.
Vor allem Visual Basic, Alter.
Ja. Irgendwas muss das Ding auch hochstarten, oder? Ja.
Na gut.
Nein, wir waren eigentlich bei, also Paint ist tot.
Ja. Und Flash ist
tot. Aber nicht. Und Flash ist tot. Also Paint ist nicht tot, weil es ist eigentlich im
Store modernisiert worden.
Ja. Naja, es ist eine neue Version, aber die alte Version kannst du angeblich noch beziehen über den Store.
Es gibt keine Bugfixes mehr für Paint, oder wie? Mhm. Also ist das dann die Aussage?
Ja. Keine Ahnung. Einfach abgelöst worden durch die 3D-Version.
Naja.
Paint hat ja schon Ewigkeiten keine Bugs mehr.
Ja, das ist schon ausprogrammiert.
Schon so abgehangen.
Das ist schon so fertig. Ja.
So wie ein Teller. Ja. Ich meine, Teller ist einfach über Jahrtausende etabliertes System sozusagen, das funktioniert.
Der funktioniert.
Ja. Ich meine, ein Bug hat schon, es bricht, wenn es das aus. Ne?
Mir ist heller Glasl in der Hand zerbrochen, so einfach, also das mit dem ewigen ausgereiften.
Ja,
nein, aber Flash. Machst du das Holz, Flash. Ne?
Ja. So, Flash ist tot.
Naja,
kurze Schweigeminute.
Tod noch nicht. Nein, keine einzige Schweigeminute.
Nicht eine Sekunde Schweigen.
Freudentänze.
Es gibt eine Initiative der Flash Community.
Und das finde ich gut.
Das als Open Source Projekt weiterzuführen.
That's a shockwave. Aber to me.
Ja, genau. Gibt es Shockwave noch? Entschuldigung.
Ja, warum nicht? Nein, wisst ihr, was mich daran stört ein bisschen? Also ich finde schon okay, dass Flash überwurzelt ist und längst abgelöst und 1000 Sicherheitslücken gehabt hat und so weiter und deswegen gibt man es auf, das finde ich schon in Ordnung. Das, was mir heute ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass viele Entwickler von heute, die einfach diese Flash-Ära nicht miterlebt haben, ja, dass die so quasi Freudentänze feiern, dass Flash tot ist, aber sie wissen gar nicht, was sie eigentlich Flash zu verdanken haben.
Das stimmt schon.
Ja. Ja. Ihren fucking Job. Es gäbe noch immer kein YouTube und kein Internetvideo ohne Flash, meiner Meinung nach.
Fix, ja.
Naja,
die ganzen,
hätte es was anderes gegeben, aber wie auch immer. Dann hätte Real Media vielleicht gewonnen.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Nein, wahrscheinlich nicht. Real Media war von Anfang bis Ende wirklich kacke.
Ja. Es war nicht interaktiv, Flash war interaktiv.
Genau. Ja, und Flash hat einfach für Animationen im Web gesorgt, für audiovisuellen Content, für Audio-Content, für Multimedia-Content, für interaktiven Content.
Dir vollkommen recht.
Die waren Vorreiter für so, so viele Dinge. Ja. Und deswegen nervt es mich ein bisschen, dass das so gefeiert wird. Man könnte es einfach
so wie die CD
in Würde zu Grabe tragen, ja, und sagen.
Naja, aber das in Würde zu Grabe tragen, haben sie damit irgendwie verhindert, dass sie einfach die letzten 10 Jahre nur eine Einfallslücke für wurscht was war.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja. Das und das ist das Problem. Ja.
Das Innenminister ist schon ganz unruhig. Wie kriegt es jetzt im Bundeslehrer?
Genau.
Scheiße, der hat mein Makromedia-Director gemacht. Ne? Das Makromedia, ihr habt es gar nicht einmal in Adobe. Achso, naja.
Ja. Na, ich find's ein bisschen schade, weil sie hätten sich eigentlich ein Denkmal verdient und keinen Shitstorm.
Nein, aber das haben sie einfach wirklich selber verschissen.
Ich sehe es sehr positiv. Jetzt haben wir endlich wieder mehr Platz für Java-Applets.
Du bist raus.
Aber ich gebe dir recht, auch die ganzen lustigen Videocodecs wie VP8 und so weiter, das waren wirklich große Würfe. Ja. Die waren jetzt nicht von Adobe selber.
Nein, aber sie haben
es implementiert.
Das Problem bei Flash war die Featureitis von
Adobe. Definitiv.
Ja. Die Featureitis, die einfach probiert haben, ich brauche das noch drin. Und damit wurde es einfach automatisch zu einer Einfallslücke.
Ja,
Lücke, sondern es war ein Scheunentor.
Aber
in Wirklichkeit hast du nur vorbeifahren brauchen und hast alles gut.
Der Punkt war halt, sie haben einen Need befriedigt. Ja, sie haben das Web
wollte. Das will ich nicht unterschreiben. Schon? Sie haben nicht den Need befriedigt.
Nein, sie haben den Need erzeugt.
Sie haben den Need erzeugt.
Deswegen sind dann rundherum andere Entwicklungen auch entstanden.
Ich weiß nicht.
Doch.
Nein,
das finde ich.
Weil Flash in seiner Urform, also in der, keine Ahnung, 1.0 oder was auch immer, was war das?
Nichts.
Simple Interaktion, Video, Ton. Und das auf Webseiten.
Noch nicht einmal.
Nicht GIF animiert oder irgendwas, sondern wirklich Möglichkeiten, sozusagen ein kleines Programmchen sozusagen in einer Webseite laufen zu lassen. Super, super. Aber dann sind die Sachen gekommen, ja, ich will lokal auch noch was ausführen. Ich will da auch noch was machen. Ich will lokal was speichern. Ich will auf Cookies zugreifen und so weiter und so fort.
Ich will
das machen. Ich will deine Kameras haben.
Ich will eine Smartphone-App programmieren.
Und dann war es vorbei.
Ja.
Dann war es vorbei.
Aber
schade, sie haben sich vielleicht überhoben am Schluss. Ja.
Featureitis. Ganz, ganz schlimme Featureitis.
Da kam noch eine andere Programmiersprache dazu, nämlich JavaScript und nicht mehr ActionScript. Und in Wahrheit hätte Adobe selber einen Browser rausbringen müssen, der dieses Flash-Plugin in einer dermaßen orgen Sandbox ausführen kann, dass da nichts rausgeht.
Aber das war nicht das Ziel.
Nein, das war nicht versucht, das Ziel.
Das hätten sie auch
und
nicht
wir müssen unsere Software, die wir sowieso verkaufen, müssen wir unterstützen. Wir müssen Adobe, Photoshop bis runter, was weiß ich, was alles. Und ich brauche jetzt unbedingt Interaktion in Photoshop.
Ja, jedes scheiß Programm hat.
Und das muss ja auf die Webseite
gehen. Das ist ja so weit gegangen, dass ich kann mich erinnern, dass sie in allen Programmen, welche Version war das, ich weiß es nicht,
ein SWF rausspielen konntest.
Erstens das und zweitens die eigenen Programme mit SWFs bestückt haben. Ja. Also du hast ja im Illustrator, hast du im Align-Fenster, wo du Sachen ausrichten kannst, hast du ja wirklich rechte Maustaste machen können und hast gesehen, Flash-Plugin, bla. Ja. Das sagen können, Zoom in. Ja, und 100%.
Genau, und Fast Render und kein
Ahnung,
hat es ja auch sowas noch gegeben.
Also das, ne? Ja, also sie haben wirklich die eigene UI mit. Also sie waren wirklich überzeugt von dem Produkt. Ja, das muss man ihnen.
Ja, die Eierlegende wollen mich so.
Ja, ja.
Und die haben halt das Problem, dass sie empfindlich sind auf Eier, Woll, Milch.
Ja. Trotzdem.
Aber wir haben HTML5 jetzt.
Ich muss sagen,
nein,
ich habe großartige Flash-Applikationen gesehen und benutzt. Ich habe selber
mehr
oder weniger großartige Flash-Applikationen gebaut. Und
was passiert jetzt eigentlich mit dem lokalen Flash-Teil? Wie heißt das?
Eher,
genau.
Gute Frage.
Ist das dann auch tot?
Vermutlich.
Verwendet es noch wer?
Ja, also Balsamic verwende ich sehr oft. Dieses
Sketching-Tool. Balsamic ist in Flash programmiert. Ja.
Und das ist Eher.
Adobe, ja, das ist eine Applikation. Ja.
Und das ist Flash.
Ja, klar.
Vor allem auf Elektron.
Das ist also.
Ja.
Man darf gespannt sein. Es sind sicher auch noch ein ganzer Sack voll iOS- und Android-Applikationen draußen, die mit Flex umgesetzt sind.
Genau.
Und das ist auch Flash. Und wobei, da sehe ich weniger ein Problem. Ja. Weil da kompilierst du ja wirklich was anderes raus.
Wirklich bräuchte keine Runtime oder so?
Keine Runtime, okay.
Nein. Oder das ist schon in der App drinnen, die Runtime?
Na.
So wie bei Xamarin, weil da ist ja .NET.
Ja, das kann sein.
Ja. Runtime drinnen.
Ja, man darf gespannt sein. Mhm. Also, es gibt sicher noch ein paar Entwickler, die. Ja.
Ja, es gibt sicher noch genug Applikationen, die in Verwendung sind, die das einfach brauchen. Also, denke ich schon.
Ja. Eines, was sich sehr geändert hat in letzter Zeit, das kommt mir ganz, ganz selten unter, ist, dass Online-Werbung als Flash ausgespielt wird.
Das passiert quasi gar nicht mehr.
Ja, hier und da schon noch.
Wirklich?
Also, ja, mir ist es heute gerade wieder passiert, dass der Browser gemeldet hat, er blockiert da jetzt gerade was und das war eine Werbung.
Okay.
Ja, aber sehr, 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 sehr selten.
Du hast keinen Endblocker?
Nein, natürlich nicht. Ich zerstöre nicht das Internet.
Ja,
aber am besten gibt es immer noch so Flash-Applikationen, die dann irgendeine Java-App aufrufen. Das finde ich nach wie vor eines der geilsten Konstrukte.
Das hätte ich noch nicht gesehen.
Also Java-Applets sind mir auch schon lange keine mehr untergekommen.
Ja, ist so gut wie vorbei. In Wirklichkeit hast du das nur mehr in
Online-Stores.
Intranet.
Intranet, ja. Also ja, da gibt es auch wahrscheinlich noch Silverlight oder so einen Schlasen.
Oh, Silverlight.
Ich hab noch Kollegen, die schwören genauso auf Silverlight wie ich auf Flash.
Ja, aber Silverlight ist schon lang tot.
Ja, ja.
Ja, außer im Internet, wenn man da...
Nein, ist nicht tot.
Wie heißt dieser lustige SharePoint-Server von Microsoft verwendet?
Ja, der lustige.
Oh je.
Ja.
Oh je.
Gut.
Ja.
Ja.
Also, 25. Folge ist sehr traurig.
Nein, ist nein, das passt schon.
25 Jahre Ehe.
Ja. Ich kann ja noch da was Lustiges halt, erzählen.
Man erinnert sich in erster Linie an die schlechten Sachen.
Stimmt.
Das Gute lässt man ein bisschen fallen. Ja.
Nein, was Lustiges. Ich bin über einen lustigen Podcast gestoßen, wobei ich mir gar nicht mal sicher bin, ob das...
lustig ist.
ob es wirklich ein Podcast ist. Der Podcast heißt nämlich Das tägliche Wort. Und die Folgen dauern zwischen 5 und 10 Sekunden, je nachdem, wie lang das Wort ist. Und das wird einfach nur gesprochen.
Schön.
Und man kann selber als User Wörter vorschlagen.
Das erinnert mich witzig, jetzt an eine YouTube-Serie.
Wer bringt den raus?
Die Webseite heißt famoseworte.de. Und ich habe da schon drei Wörter. Also man kann halt als User drei Wörter vorschlagen und ich bin schon gespannt, wann meine Worte vorkommen.
Magst du sie uns mitteilen? Mich würde es interessieren.
Nein, natürlich nicht.
Keine Spoiler.
Kennst du diese YouTube-Serie zur Aussprachehilfe von Worten, wo die dann komplett anders ausgesprochen werden dort? Als
was? Quasi.
Das ist herrlich. Herrliche Sachen.
Also die verunglimpften, die
total,
deutsche, ja, oder englische?
Englisch, Deutsch gibt es alles, okay, mittlerweile, ja. Das ist eine Riesenserie.
Und bewusst so falsch.
Ja, aber zum Zerkugeln, zum, okay, Abhauen. Hat schwierige englische Worte. Ich glaube, es hat einmal ursprünglich angefangen als ein seriöses Programm, so von Sprachkursen und so weiter. Mhm. Und dann eben Verarschung von einem anderen Channel und die, okay, treiben das dann bis zum geht nicht mehr. Das kennt ihr ja gar nicht.
Nein.
Ich schicke euch Links.
Ja, bitte, 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 bitte.
Du hast da noch was ich dir beantworten kann.
Was?
Was ist das für ein blöder Trend, Links,
ja,
mit Box Shadow,
ja,
zu,
ja,
unterstreichen?
Also ganz ehrlich.
Ja. Es geht darum, ganz kurz, einen Hyperlink eben nicht mit einem Text Decoration Underline, genau, oder mit einer Color anderen auszuzeichnen, Farbe, genau, sondern mit einem Box Shadow.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Erklär es mir. Ich verstehe es nicht. Nur weil der Strich dann dicker sein kann und weil du das Unterstrichene andersfarbig machen kann als den Text.
Ja.
Weil darum geht es ja in Wahrheit, ja, wahrscheinlich. Ne?
Also es geht um zwei Dinge. Ja. Das eine ist, du kannst so quasi die Unterstreichung bis zur Baseline des Fonts ranschieben.
Mhm.
Ja, also du kannst wirklich direkt...
Ja, und wenn du dann Unterlängen hast, stehen die drüber zum Beispiel.
Genau, die,
ne,
Unterlänge läuft dann über die Unterstreichung
über den Strich,
drüber.
Genau.
Ja, und du kannst die Unterstreichung halt beliebig dick machen und in einer anderen Farbe.
Ja.
Und du kannst sie sogar in einer Transparenz machen. Ja, also du hast einfach extrem viele Möglichkeiten.
Ja, und beim
Drüberfahren
kannst du es dann animieren in eine andere Farbe, was
zum Beispiel,
auch immer.
Ja, also ja, du hast extrem viele Möglichkeiten, so quasi.
Aber braucht man das?
Nein, also, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Ja. Okay.
Aber das Schöne ist, es eröffnet dir einfach extrem viele Optionen, einen Link zu dekorieren.
Ja.
Ja, das ist auch schon die ganze Magic dahinter.
Okay. Es ist ja keine Magic, also
ja.
Ich finde es nur trotzdem komisch.
Ja, nein. Das Problem ist einfach, dass die
oder
klassische...
Oder ist es einfach nur, weil es gerade modern ist?
Natürlich ist es ein Trend.
Ja.
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 Aber die klassische Text Decoration Underline, die ist einfach ein bisschen langweilig.
Sie schaut,
halt sie schaut halt aus, wie sie ausschaut. Und
verwendet ihr noch wer?
Ich,
ja,
also sie
99%
immer
der Webseiten. Ja, entweder die Links werden in einer anderen Farbe dargestellt.
Ja, das, ja.
Und
ja. Aber Underline.
Und oder mit einer anderen.
Keller, ja, andere Farbe, natürlich. Underline.
Ja.
Echt?
Ja. Aber was spricht dagegen?
Gegen Underline? Hm. Nicht viel. Nicht viel. Außer, dass es vielleicht bei längeren Textlinks, die über ein, zwei Zeilen gehen,
dann hast
die Lesbarkeit vielleicht ein bisschen.
Die Lesbarkeit, ja, leidet. Ja. Ja.
Ich meine, du kannst, da gebe ich dir recht, mit der Lesbarkeit gebe ich dir recht.
Hm.
Ja. ja, ich finde es trotzdem komisch. Für mich ist es einfach ungewohnt. Ich meine, ich bin da halt sehr konservativ in den
Geschichten. Ja, 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 ja. Nein, es ist ungewohnt. Der Trend ist nicht ganz neu, den gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. Ja, ich find's nicht uninteressant, das mal auszuprobieren, wie das ankommt, ob das ankommt. Und ich habe es jetzt selber gerade im Einsatz und
ja, das deswegen bin
deswegen
ich
bist du drauf gestoßen. Ja. Und es ist lustig, weil es ist am Anfang so die erste Woche drauf schon ist es komisch,
ungewohnt, ja.
Bei mir und so, also quasi bei dem Umfeld, das sich auch irgendwie drüber aufgeregt hat, ja, oder wo das Thema war, und das habe ich von vielen, vielen Seiten gehört, das ist total komisch, aber nach einer Woche, du, ich habe mich schon langsam dran gewöhnt.
Natürlich,
ich finde das nicht
dran.
Unangenehm.
Ja.
Und ja, ich teste das einfach mal aus.
Nein, nee, absolut. Hin und wieder ist es ausgeartet, da haben die Leute die Links, also die A-Tags dann ersetzt durch Span-Tags, die sie durch Klassen ausgezeichnet haben und dann mit JavaScript-Interaktion zu links gemacht haben. Und auf die Art und Weise natürlich die Usability, also insbesondere Accessibility
gekillt haben. Das ist ja in dem Fall nicht.
Also weil der A-Tag ist wichtig, dass der
da
bleibt.
Ja, aber der bleibt da. Ja. Der bleibt
und da. Es ist ja auch, also richtig unter Anführungszeichen implementiert ist es ja auch dann, wenn du dem Link quasi eine Text-Decoration underline gibst. In der Farbe, in der du den Boxshader dann dazu legst. Ja. Weil der Browser, der den Boxshader dann nicht rendern will,
dann rendert er halt das
anders. Underline und dann fertig.
Und es ist ja trotzdem immer noch ausgezeichnet als Link.
Genau.
Ja. Ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen komisch.
Wird schon. Wir reden in Folge 26 über
diese
Link-Aufzeichnung. Nein, es ist ein Experiment. Ich find's interessant, wenn du Inhalte hast, wo es hauptsächlich ums Lesen und Erfassen des Inhalts geht, dass du da Links einfach ein bisschen mehr in den Hintergrund rückst. Ja. Sie sollen dir auffallen, du sollst sie merken, aber sie sollen keinesfalls den Lesefluss stören.
Ja.
Und das ist halt schon so, wenn ich dann so eine Passage habe oder einen Satz, wo drei Links drin sind oder einen ganzen Satz, der verlinkt ist, dann ist das ein Element, das dich beim Lesen extrem stört und irgendwie so quasi dich am Weiterlesen hindert oder so quasi am Überlesen.
Ja. Andererseits will man das denn nicht, dass es ein bisschen stört?
Nein, eigentlich nicht, ja, weil es ist eine externe Zusatzinformation oder eine weiterführende Information und ein richtiger Artikel sollte eigentlich alles an Inhalt haben, was man zu sagen hat. Ja. Das sollte ein Exzerpt sein von dem Link oder was auch immer. Du wirst dich dran gewöhnen müssen.
Nein, ich bin eh sehr stolz auf dich, das hast du eh schon erfahren.
Ja.
Gut.
Sollen wir kurz drüber reden?
Also
ganz kurz.
Ja, reden drüber.
Ja. Wir haben so quasi den Standard gelauncht.
Also ich habe nur positives Feedback bekommen.
Ich auch fast nur. Also ich hatte schon ein bisschen Angst wegen eines Shitstorms, der nicht gekommen ist, worüber ich wirklich sehr glücklich war. Wir haben unter der Standard.de haben wir so quasi die gesamte Auslieferung des Standards oder den ersten großen Teil haben wir neu gemacht, neu geschrieben und auch ein komplettes Redesign gemacht davon und ja.
Nein, es ist wirklich cool geworden. Es gibt
anschauenswert.
Ja, wirklich. Definitiv. Es ist responsive, endlich.
Das Lustigste ist der Disclaimer nebenbei bemerkt, wo drin steht, das fürs deutsche Publikum und so weiter und so fort.
Ja, aber es steht auch drinnen, es ist so ein bisschen
ich finde das insofern ziemlich lustig, weil man sich so überlegt, dass in den vergangenen Jahrzehnten zum Beispiel Mobilfunkbetreiber oder so irgendwas Österreich immer als Testmarkt für Deutschland hergenommen hat.
Genau.
Was macht der Standard? Macht es mal umgekehrt. Ja. Wir brauchen 80 Millionen Leute, um rauszufinden, ob 8 Millionen die Scheiße wollen. Nicht 1 zu 10, 10 zu 1, Mann.
Es geht natürlich um mehrere Dinge. Ja. Das eine ist natürlich... Wir haben ziemlich viele deutsche Leser auf unserem Portal. Das heißt, irgendwie ist das Interesse da aus Deutschland, die Nachrichten, wie wir sie schreiben, zu lesen. Dann geht es darum natürlich auch, dass wir Google-Anfragen aus Deutschland besser bedienen können. Ganz klar. Und ja, es ist so quasi ein Testballon, ob wir in Deutschland Fuß fassen können. Ja, und davon gehen wir jetzt mal aus. Und zusätzlich ist es natürlich eine schöne...
deswegen, wie es ausschaut.
Genau. Nein, es ist eine schöne Experimentierwiese für AT, weil auf AT können wir nicht mir nichts, dir nichts sagen. So quasi, wir schmeißen alles um, wir machen alles neu. Es gibt eine neue UI. 100.000
Leute irgendwie, die genau. Machen dann nämlich einen Shitstorm.
Ja, weil du stoßt die Leute vor den Kopf. Ja, ja, du sagst so quasi, das, was du die letzten 20 Jahre, ja. Und wir sind seit 20 Jahren aufgebaut online hast, ja, ja. Aufgebaut hast, ja. Das treten wir in die Tonne, ja. Und sagen, das ist besser. Ja, das funktioniert. Funktioniert nicht und das wäre auch wirklich, ja, fahrlässig, ja. Und auch falsch. Ja, ja. Weil du kannst so ein Portal quasi nicht besser machen.
Ich muss da widersprechen. In einem Punkt zumindest. Also ich bin überzeugt, dass es aufgrund eurer User-Struktur und so weiter und so fort durchaus Sinn macht, das genau den Ansatz zu machen. Aber man kann die Leute sehr wohl vor den Kopf stoßen mit solchen Sachen. Ich kann sagen, naja, okay, scheiß drauf. Ich betreibe das Scheißzeugs.
Ja, aber... Natürlich kannst du das, aber...
Du wirst nicht alle loswerden. Weil ich habe zum Beispiel eine Community, keine Ahnung, wie groß, ja, die ist. Natürlich. Sind 20.000, sind 200.000, ich habe keine Ahnung.
Das sind richtig viele. Ja. Es ist die größte deutschsprachige Community.
Da wird aus der Zahl wird es wahrscheinlich so 5-6% geben, die sich fürchterlich aufregen werden, ja, über alles drum und dran. Die regen sich aber schon auf, wenn irgendwo entdecken, dass irgendwo ein,
die regen sich bei jeder Kleinigkeit schon
irgendwo
auf.
Irgendwo ein Nixgift drinnen hängt. Ja,
ja, genau.
Aber das ist halt so wie üblich in der Demokratie. Ne? Ich muss nicht notwendigerweise die Minderheiten bedienen.
Nein, das, aber wenn man die Möglichkeit hat,
genau,
das also woanders auszuprobieren.
Wir haben jetzt die Chance und gehen den angenehmeren Weg, dass wir sagen, wir launchen ein neues Portal, hoffen natürlich auch oder sorgen dafür, dass viele österreichische User sich das mal anschauen und sich damit vielleicht anfreunden oder dazu beitragen, das besser zu machen. Und dann werden wir das vermutlich irgendwann einmal auf AT umlegen.
Ja. Ja. Üblicherweise ist es natürlich die sanfte Änderung, das einfachste.
Natürlich.
Und zuerst mal oben den Balken, dann gesunden Content ein bisschen.
Und die Frage ist vielleicht auch gar nicht so, ob man die User damit vergrämt, als vielmehr, ob man die Inserenten.
Ja, es geht um viele Dinge. Natürlich. Also es gibt User, absolut, es gibt Inserenten, absolut. Es gibt interne Meinungen und Befindlichkeiten vermutlich. Du hast in jeder Struktur hast du jemanden, der sagt, es ist alles gut, wie es ist und ja, keine Veränderung. Ja. Keine Frage, ja, und wie gesagt, meiner Meinung nach ist es auch zu großkotzig, wenn du sagst, so quasi, ich mache da was Neues und das ist hundertprozentig besser als das heute.
Das geht definitiv geht nicht. Aber ja, trotzdem muss man sagen, sehr gelungen.
Also das freut mich. Die also, ist definitiv, ist also Standard.de ist jetzt mittlerweile interessanter anzusurfen als AT.
Ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten, aber
auf jeden Fall. Auf
die gibt es sowieso überall.
Ja. Also wir,
kleine Kinder können nicht reden von Anfang an. Ja, ja, genau. Ist so. Ja. Ist das Gleiche. Ja.
Na, das große Ziel ist, dass wir im Herbst sehr fit sind und einige weitere Features drinnen haben für die Bundestagswahl in Deutschland. Und dann wird man weiter sehen.
Österreich haben
ja, schauen wir mal.
Ja, dann bei der endgültigen wird
es. Ob wir die österreichische Wahl abdecken.
Das ist früher 2019, die im Herbst. Ja.
Na, aber spannendes Projekt, vor allem halt der Hintergrund. Ja, also wir haben wirklich nicht nur die UI neu gemacht, sondern wir haben dahinter haben wir quasi alles neu gemacht bei DE. Mhm. Ja. Also es ist so quasi das Einzige, was noch aus der alten Welt kommt, ist der Inhalt. Ja. Nein, ist, also jetzt vom System her ist der Inhalt und der Rest ist neue Welt. Ja. Mhm. Und da haben wir schon ein paar coole Konzepte, glaube ich, hinbekommen. Mhm. Dass das Zukunft hat, ja, und vor allem schnell ist. Ja.
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 Ja. Ja. Nein, sehr nett.
Ja. Definitiv. Na, vielleicht einmal in einer der nächsten Folgen ein paar mehr Insights dazu.
Gut. Wollen wir einen Faktor 1000 runter skalieren?
Ja.
Wir machen einen Computer.
Oh, verdammt. Das habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, also, erwähnt habe ich es wahrscheinlich eh schon mal. Stefan macht ja den Podcast namens Auf Code, wo ich auch mitreden darf hin und wieder. Und Stefan hat irgendwie ein Buch ausgegraben namens Nant to Tetris. Oder wie heißt das Buch selber? Das
Buch heißt, glaube ich, Elements of Computer Systems, ja, und das Projekt sozusagen dahinter heißt From Nant to Tetris. Genau. Ja.
Und in Wahrheit geht es darum, du fängst mit einem kleinen Gatter an und am Schluss hast du dann quasi einen kompletten Computer
nicht gebaut, sondern halt nachprogrammiert.
Mhm.
Und ja, es ist extrem spannend. Ich habe mich zum ersten Mal mit dem Thema an sich wirklich intensiver auseinandergesetzt, als einfach nur einen Rechner einzuschalten und hoffe, dass er schnell bootet. Und es ist sehr interessant.
Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, wie kann man sich das vorstellen? Die Geschichte ist die, du baust in Wahrheit einmal Chips. Also wirklich Computerchips. Ja. Also bauen, du programmierst sie. Ja.
Mhm. Vielleicht sagen wir so, wenn man einen echten Computerchip bauen will,
genau,
dann muss man als erstes einmal designen.
Ja.
Das macht man mit einer Programmiersprache, die genau für diesen Zweck geschrieben ist.
Genau.
Und jetzt ein israelisches Universitätsteam hat so eine Programmiersprache neu geschaffen und etwas vereinfacht, damit man es innerhalb von 2-3 Stunden lernen kann. Und diese Programmiersprache verwenden wir jetzt, um Chips zu designen.
Das Ganze nennt sich HDL, also Hardware Description Language. Und du beschreibst halt wirklich Schaltkreise, sage ich jetzt mal
so. Ja.
Und
genau. Einfach so quasi.
Genau. Du hast zwei Inputs, Schalter, einen Output und.
Also eigentlich Gatter.
Gatter, ja, ja, genau. Ja. Gatter. Du beschreibst in Wahrheit Gatter. Du hast ein Grundgatter vorgegeben, das ist das sogenannte NAND, ne? Das Gegenteil von AND ist.
Ja.
Das heißt, du hast zwei Inputs, einen Output. Und bei AND ist es einfach so, also wenn beide 0 sind, dann kommt 1 raus. Wenn beide 1 sind, kommt auch 1 raus. Wenn sie unterschiedlich sind, wenn beide 0 sind, kommt auch 0 raus.
Ich wollte gerade sagen,
das nicht, ne? Es müssen beide 1 sein, dann kommt 1 raus. Und NAND ist genau umgekehrt.
Ja, nicht und, Bullshit, nicht und.
Nicht und.
Nicht und, genau. Ja. Genau, genau. Und das ist quasi dein erstes Gatter, das ist vorgegeben und mit dem baust du alle anderen Gatter auf.
Das ist Lektion Nummer 1.
Lektion
genau. Nummer 2.
Machen wir ein Oder draus.
Moment. Du brauchst vorher ein Not. Ja. Ein Not hat in Wahrheit nur einen Input
und
einen Output.
Könnt ihr das bitte?
Wenn das 0 reinkommt, geht ein 1 raus. Wenn ein 1 reingeht,
ja,
geht
ein 0
raus.
Das ist der
Inverter.
Ja, ja. Ja? Genau. Das kann, wenn ich mich anstrengend verstehe ich das, ja, und kann das nachvollziehen. Ja. Aber ihr wisst, ich bin ein visueller Mensch. Könnt ihr mir das ganz kurz illustrieren, wie ich mir das vorstellen kann? So quasi, ihr steht quasi bei 0, ja, und fangt an, diesen Computer zu bauen. Also, genau. Du hast ein Programm, einen Editor. Ja.
Nein, du hast einen Text-Editor, einen Standard-Text-Editor, du hast einen Emulator.
Du hast einen Emulator,
der diese Sprache versteht.
Mhm.
Und dann hast du quasi diese HDL, diese Programmiersprache. Und du hast am Anfang ein Gatter, nämlich das NAND, das ist vorgegeben, das hast du einfach.
Mhm.
Und mit diesem NAND kannst du dann ein NOT bauen. So, jetzt weißt du, wie das NAND funktioniert. Das NAND funktioniert so, wenn Eingang A und Eingang B 0 ist, dann kommt 1 raus. Wenn Eingang A 0 ist, Eingang B 1 ist, dann kommt 0 raus. Wenn Eingang A 0 ist und Eingang B 1 ist, dann kommt auch 0 raus. Und wenn Eingang A und Eingang B 1 ist, dann kommt auch 0 raus. So, jetzt brauchst du ein NOT. Ein NOT hat einen Eingang und einen Ausgang. Was soll das NOT machen? Wenn 0 reinkommt, soll 1 rauskommen. Wenn 1 reinkommt, soll 0 rauskommen.
Simple Sache.
Ja. Genau, jetzt hast du die Möglichkeit, okay, du hast dieses NAND-Gatter, jetzt befüllst du dieses NAND-Gatter, das hat zwei Eingänge, mit deinem Eingang vom NOT ist A und der Eingang vom NOT ist B. Vorher haben wir gesagt, 0,0 ist 1, 1,1 ist 0. Jetzt habe ich aber quasi nur einen Input, den füge ich an beide Inputs vom NAND und habe damit einen NOT. Ja. So, gut, ja. Jetzt baust du
die restlichen Bausteine
baust du dir dann selber, genau.
Bis zur nächsten IT-Keller-Episode. den Nein. Hörerinnen und Hörern überlassen.
Hör dir auf Code an.
Folge 24.
Folge 24, da haben wir angefangen. Es wird dann demnächst eine neue kommen, wo wir dann schon eine Alu und sonstige Geschichten bauen, was sehr interessant ist, weil ich wusste bis heute, also bis vor kurzem nicht, was eine Alu überhaupt ist.
Ja, das ist dieser Hut, den man sich
ja, genau, das ist der Alu-Hut.
Alu-Hut.
Ja. Na, was arithmetische Logikeinheit eigentlich, also ja. Arithmetic Logic Unit.
Mhm. Oder Rechenwerk auf Deutsch.
Ja, und da gibt es dann ganz lustige Ausgangspins noch, wo drinnen steht, war da, was ist der Ausgangswert 0 oder ist er kleiner 0 und also da hast du noch irgendwelche Flags mehr. Ich nenne es jetzt einfach Flags.
Und wir wollen ja damit bei Tetris ankommen.
Genau. Diesen Kurs gibt es, du kommst am Schluss bei Tetris an. Du programmierst Tetris mit Grafikausgabe. Ne?
Wow. Okay, das ist beeindruckend.
Ja.
Ja. In Wirklichkeit machst du das eh schon jeden Tag. Nur du weißt es nicht.
Ja, klar, du weißt es nicht und du spürst es nicht.
Genau,
ja. Ja, klar. Und ich bin wirklich froh darüber.
Aber jeder... Transistoren, was? Die Basis für Chips können zwei Funktionen. Die eine ist verstärken und die andere ist einfach schwarz-weiß malen.
Das verstehe ich. Das verstehe ich schon.
Und damit kannst du ja Gatter bauen. Ne?
Aber ich verstehe eben so quasi, also ich verstehe so quasi das eigentliche Ding, ja, so quasi ein aus, ja, das ist mir klar, dieses Konzept, ja. Aber eben, das zwischen dem ein aus, ja, und meinem Photoshop oder meinem Visual Studio, das da diesen Gap dazwischen verstehe ich
bis vor nicht. Eineinhalb ja. Jahren war ich der Meinung, das kann ein einzelner Mensch ja nicht verstehen in meiner
naiven Sicht. Auch. Bin ich auch, ja. Das ist und was gewachsen ist über Jahrzehnte.
Das hat dieses Buch für mich aufgebrochen und das versuchen wir jetzt dann halt auch in Podcast-Episoden zu übersetzen.
Sehr spannend.
Und Leute damit zu motivieren, sofern sie Lust haben, solche Sprünge auch mitzumachen. Mhm. Und das Lustige ist auch, dass, also das sind insgesamt eigentlich 14 Sprünge, 14 Kapitel.
Ja.
Und dass man eigentlich jeden Sprung isoliert betrachten kann. Also es ist immer so Blackbox nach unten hin,
ja.
Und dann handelt man sich eine Ebene weiter rauf. Und in der nächsten Episode haben wir eine neue Blackbox und handeln uns wieder eine Ebene weiter rauf.
Ja.
Und so kommt man beim Prozessor vorbei, so kommt man dann bei einer Maschinensprache vorbei.
Wobei, auf mich wird das zutreffen, das kann ein Mensch nicht verstehen.
Ja. Ah, ja.
Nein, weil bei Folge 14 hätte ich die erste schon wieder vergessen.
Das ist... Da kann man ja vertrauen, dass man die Blackboxes vorher verstanden hat.
Der
hat
ja.
Hirn das Handeln schon gemacht.
Ey.
Nein, du hast ja irgendwann einmal in der Volksschule schreiben und
wie lesen. Wie wissen Sie,
ich bin mir nicht sicher.
Lesen.
Ja.
Ja, gut.
Da sagst du jetzt Instagram drauf 49. Aber eigentlich rechnest du das nicht, sondern du glaubst das nur.
Na, oder weißt. Vorsicht. Ob Glauben oder Wissen ist da...
Ich weiß nicht, ob da so viel Unterschied ist mittlerweile. Bin ich da eigentlich der Meinung, dass das fast das Gleiche ist.
Ui, jetzt sollten wir schnell zum nächsten Thema,
genau.
Bevor wir die Theologie auspacken.
Wollte ich gerade sagen, also da spielt Theologie und Philosophie eine große Rolle.
Ja.
Ich will nur ein bisschen umleiten.
Die Mathematik,
ne? Beim Veröffentlichen der nächsten Episode, dann ist mal auf Twitter ein Fauxpas passiert, da wird ein Link auf Localhost gelegt, was für die User nicht so wirklich zielführend ist. Haben wir gedacht, naja, vielleicht als wieder kleine Wiedergutmachen versuchst das besser zu machen und habe mich daran erinnert, dass es ein Konzept gibt namens Twitter Cards.
Mhm.
Also du kannst auf Twitter ja Links geben und das hast du wahrscheinlich schon gesehen, wenn du da YouTube-Video verlinkst, dann erscheint dort nicht ein Link dann beim User, sondern er kriegt dann ein kleines Kastel, wo dann das YouTube-Video entweder schon zu sehen ist oder noch an draufklicken, geht es dann auf.
Mhm.
Und sowas nennt man Twitter Card und die kann man auch selber bauen. Und das habe ich jetzt eben gemacht.
Wirklich?
Ja,
okay.
Das schaut so aus, dass du zuerst einmal in deine Webseite diverse Meta-Tags, die Twitter vordefiniert hat, einfüllen musst. Eben sowas wie, ja. Wo ist denn der Player, der jetzt dieses Element da abspielt und so weiter.
Mhm.
Dann brauchst du eben eine Seite, die genau den Player wiedergibt. Also so Podcast-Catcher kann meist, also Podcatcher wird dann sagen, Podcast-Publishing-Plattform kann meistens auch einen einzelnen Player irgendwie rausspielen.
Mhm.
Und mit ist einer dieser Meta-Tag-Links ist dann eben genau der Link auf so einen Player.
Mhm.
Und wenn du dann dir so ein Beispiel-Ding zusammenbaust und das bei Twitter auf deiner Domäne freischalten lässt, dann kannst du ab dem Zeitpunkt eben genauso Twitter-Cards einbauen.
Cool.
Also das
nur um was hinzuzufügen, Twitter-Cards müssen jetzt nicht unbedingt ein Player oder irgendein Medium
sein, sondern HTML.
Nein, nicht HTML. Auf IT-Killer gibt es auch Twitter-Cards, aber halt nur für die Inhalte. Das heißt, ich poste eine Web, quasi eine Unterseite für eine Episode und dann holt er sich quasi die Shownotes raus und ein Bildchen, das er anzeigt und so weiter und so fort.
Okay.
Wobei es sind ein paar vordefinierte
Formate. Es gibt ein paar, genau. Und unter anderem eben auch ein Audio-Player beziehungsweise ein Video-Player oder was auch immer.
Ah, verstehe. Einen Drawback hat es, es funktioniert fast nirgendwo vollständig, so wie ich mir das wünsche.
Also mir ist das aufgefallen, am Twitter-Client unter iOS funktioniert der Time-Player gerade nicht.
Genau.
Ja.
Twitter, am Web-Client funktioniert es voll und ganz, genau. Das heißt, da bettet sich richtig schön in diese Seite ein und ich habe den Player mit schneller und langsamer und Kapitel und allem Pipapo. Auf Android ist es so, wenn du drauf, also kriegst du ein Kasterl, das so ein, das Bildchen beinhaltet, das Vorschaubild. Wenn du das anklickst, dann geht die Webseite auf mit dem Player, entweder im internen oder im externen Browser, je nachdem, was du in deinem Twitter-Client definiert hast. Und wenn man dann ein bisschen genauer recherchiert, dann sagt Twitter dazu, das liegt daran, dass es nicht M4A ist. Wenn es ein M4A-Video wäre, dann würde es doch gehen. Audio unterstützen sie eigentlich zurzeit gar nicht wirklich. Es geht eben nur so beschränkt.
Okay.
Und sie sind am Experimentieren, sagen sie.
Okay.
Also da, das geht halt mit Audio zurzeit nur ziemlich eingeschränkt und damit fast nur im Webclient beziehungsweise auf
MP3 umsteigen.
MP3 habe ich ja verlinkt, trägt nicht.
Okay.
Also M4A.
Ja, aber Twitter ist eh bald weg.
Was?
Twitter ist eh bald weg.
Aber geht.
Okay. Sie meinen Quartalszahlen.
Ja. Na, Yahoo kauft sich sicher.
Wir können Yahoo überhaupt nicht.
Keine Ahnung. Ja, die haben zu viele
Adobe sterbende Schweine
gekauft.
Ja, Adobe.
Jetzt, nachdem sie Flash los sind, haben sie einen Haufen Manpower.
Fuck.
Ja. Die Lückenstopfer.
Also ich glaube, denen geht es ziemlich gut.
Da kauft eher Microsoft Twitter.
Ja, das kann auch sein. Ja. Stimmt.
Juha.
Denen geht es auch gut.
Nein, das heißt, du kriegst deine Zukunft auf Twitter die Nachricht, dass auf LinkedIn urviel passiert ist. Und wenn du dann reinschaust, war nichts.
Ja. Und wird powered by Azure.
Azure.
Ja. Na gut.
Ja.
Ja, da, ich habe quasi nichts mehr. Aber Steffen, du hast noch ganz viele Sachen.
Ich habe noch was.
Ja. Ich meine, ich kann noch ganz kurz, darüber bin ich diese Woche gestolpert, eine lustige Entwicklung zum Thema Drohne.
Oh lala.
Und zwar hat ein, ich glaube, es ist ein deutscher Drohnenexperte, der auch wirklich selber Drohnen baut, hat ein lustiges Ding gebastelt. Und zwar ist das eine Drohne mit zwei Rotoren. Ist quasi so ein Stab, also quasi mehr oder weniger halt länglich. Oben einen Rotor und unten.
Ah, unten?
Okay. Ja, und der Propeller ist quasi kein Propeller, der den ganzen Durchmesser hat. Also, sondern du hast quasi nur einen Teil vom Propeller.
Rotor.
Also,
ist das ein Propeller?
Ein Rotor ist ein Propeller.
Ja. Ein Rotor ist ein Propeller.
Okay.
Nur einen Flügel.
Aber er hat nur einen Flügel.
Ja, okay.
Und das Coole ist, es gibt Videos davon, kannst du dir anschauen, das Ding fliegt relativ stabil. Und das Interessante ist, er hat eine Software oder Algorithmus und was auch immer erfunden und geschrieben, dass er während einer Umdrehung die Geschwindigkeit anpassen kann. Das heißt, der wird auf einer Seite schneller und auf der anderen Seite auf einmal langsamer, wenn er sich dreht in die 360 Grad. Und das kann er dann eben so anpassen, eben oben, unten. Und das Ding fliegt stabil.
Es gibt einige Drohnen.
Und das habe ich wirklich cool gefunden.
Ja. Es gibt einige.
Unterer Rotor ist natürlich gegenläufig, oberer
ist gegenläufig, genau. Und der kann eben von beiden die Geschwindigkeit innerhalb einer Rotation anpassen.
Das ist
und dadurch kann er quasi einen Vorwärtsflug oder was auch immer herstellen. Ja,
es gibt, findet man auf YouTube einige Drohnen, die so quasi wirklich eiern in der Luft. Ja. Also die komplett schräge Flugbahnen haben, ja, einfach
aber
bei Design.
Aber dadurch trotzdem stabil.
Genau, und dadurch trotzdem stabil. Ja, also da gibt's viele, viele verschiedene Typen,
damit experimentieren. Ich habe diesen Ansatz sehr interessant gefunden.
Ja, Drohnen ist unfassbar. Es ist unfassbar. Also gerade auch wenn du dir den kommerziellen Markt jetzt anschaust, ja, ich bin letztens über die DJI Spark gestolpert, Ja, diese wirklich, also da ist so quasi die Drohne selbst ohne die Ausleger und die Propeller, die ist kleiner als ein iPhone.
Ja.
Und aber full featured, ja. Also die hat eine Full HD-Kamera, die bietet dir alle Möglichkeiten. Das ist, also ich finde es beängstigend und gleichzeitig sehr spannend, wo wir da in 10 Jahren stehen. Mhm. Ja.
Ja, Drohnenabwehr ist ein definitiver Thema, das aufkommen
wird. Ja.
Wie wirfe ich Netze schnell und effizient drauf auf eine Drohne? Weil Netze ist das Einzige, wie es einen Haufen rund in den Griff kriegst.
EMPs.
Ja, aber EMP haben ein bisschen Collateral Damage.
Ja, Netz auch.
Also Netz nicht, weil da schieße ich direkt auf den Teil drauf und das verhakelt sich
ja, drin aber,
und
fällt da rum. Stell dir mal vor, in 10 Jahren wird ja alles voller Drohnen sein. Da bringt dir den verdammten Einkauf eine Drohne. Ja. Ach, die Post kommt durch. Okay, in 20 Jahren. Ja. Die Post kommt mit der Drohne.
Ich glaube, dass bis dahin wieder das Konzept der Rohrpost wieder verstärkt wird.
Ja, das kann
sein. Und halt mit 25er Durchmesser und nicht der 12er. Ja. Und da kriegst du dann 90% aller
Amazon. So Futurama-Intro-mäßig.
Ja. So in die Richtung. Ja, vielleicht nicht ganz so
gemacht. Menschenrohrpost.
Hyperloop.
Ja. Sowieso, ja.
Wir sind schon unterwegs. Ne? Also
nur eine Frage der Zeit, bis das auf Menschen.
Weil nur das rein über. Das Problem bei den Drohnen ist ganz einfach das: Energiedichte. Mhm. Das ist wirklich das Problem. Weil mit einem Auto, ein Liter Sprit, wiegt ein bisschen weniger als ein Kilo, sind ungefähr, weiß nicht, 800, 900 Gramm oder so. Irgendwas. Mhm. Nimm einen Lipo-Akku her mit 900 Gramm und dann fliegen mal. Und dann nimm einen Liter Sprit her und dann fliegen mal.
Natürlich.
Das sind Distanzen dazwischen und das ist das große Problem
zur Zeit. Aber das ist in den Griff zu bekommen.
Vermutlich.
Wie? Weiß ich nicht.
Fusionsreaktoren.
Ja, so. Verdammt. Radiumbatterien. Fangen wir wieder so an. Ne?
Ja.
Magnetmotoren.
Hedge-Streuster, wa?
Ja, wir haben so ein Backerl von Zalando gekriegt.
Ich hab schöne Schuhe und Krebs. Ja,
okay. Oh nein.
Zalando bemüht sich jetzt besonders um die männlichen Kunden. Ist euch das eh bekannt?
Ja, habe ich mitbekommen. Aber es war nur eine kurze Werbekampagne, finde ich. Also ich bin.
Ja. Und am Style lauter Männer in Stöckelschuhen, die kreischen oder wie ist das?
Nein, dein Outfit wird dir gesendet und so. Also.
Ah, okay. Ja, aber es ist jetzt modern, Männer können nicht einkaufen, deswegen braucht man eine Beraterin.
Ne? Genau. Das ist Sexismus pur.
Ja, voll.
Total.
Ja.
Weil ich kann scheiß gut einkaufen.
Ja.
Wirklich.
Und ich brauche wesentlich kürzer als meine.
Ja. Ich habe in einer Stunde einen Jahreseinkauf an Gewand erledigt. Ja.
Und es schaut gut aus. Ja. Schaut scheiß gut
aus. Ich
sollte nur eine neue Unterhose.
An einem schwarzen T-Shirt kann ich nicht überhaupt sein. Ne?
Frische Unterhose. Ich habe mir eine gekauft. Echt?
Frische Unterhose.
Frische Unterhose.
Und ein 15er Backel Socken. Graues T-Shirt.
Was war das schon bei der Kasse?
Was? Graues T-Shirt. War das schon im Podcast?
Was?
Es gibt jetzt ein österreichisches Start-up, das als Produkt das T-Shirt von Mark Zuckerberg hat.
Na, großartig. Das eine
graue T-Shirt, das der Mark Zuckerberg trägt.
Ah, der hat nur eins, oder?
Also ich nehme schon an, dass er mehrere davon hat.
Aber es ist alles sein das Gleiche. Oder?
Ja. Aha, okay.
Und das kann man jetzt kaufen?
Ja.
Es gibt ja irgendeinen Online-Shop, wo man sich quasi Gewand kaufen beziehungsweise Dekorationen kaufen kann, die in Serien vorkommen.
Ja.
Da kannst du dir alle Big Bang Theories T-Shirts, die jemals Props, anhaben. Die
T-Shirts, alles.
Ja. Genau. Mhm.
Kriegt noch das Apple Genius T-Shirt dort, weil das haben sie auch in einer Folge.
Stimmt,
ja. Da gehen sie aufreißen
damit. Ja, ich weiß. Ach ja.
Ich will das Nachthemd von Carrie haben.
Ja. Was, Carrie? Carrie White?
Nein, Carrie, die
hat nämlich auch einen Horrorfilm. Der Horrorfilm, Carrie White.
Die heißt Carrie White.
Ja, die jüngste Tochter des Satans.
Die heißt White im Nachnamen. White,
ja,
das wusste ich auch
nicht. Ich kenne aber nicht das Remake, ich kenne das Original.
Ich kenne auch nur das Original, also ja, das mit dem Blut über
und so weiter. Und wo dann die Gabeln und Messer
aufspringen. Bedeckte den dreckigen
Beister. Das war mein erster Horrorfilm mit 7 Jahren. Mit 7.
Naja. Das Einzige, wovor ich mich erschreckt habe, bin ich
zwei Jahre
ganz am Ende, in der letzten Szene, wo die Hand auf einmal aus der Erde rausfährt. Da habe ich mich wirklich erschreckt.
Bist du fertig?
Angst habe ich gehabt.
Ja, ich habe das bei einem Volksschulfreund gesehen. Der war für sein Alter, der war, so, der war für sein Alter schon sehr weit. Ja. Und der hat mir echt, Stefan Summesberger, falls er das hört, der hat mir echt ein bisschen verstört, was das betrifft.
Okay.
Ich kann
ist, ist aber nicht psychiatriert oder sowas.
Nein. Also, ganz cooler Typ. Ich habe ihn nur irgendwie aus den Augen verloren. Aber ich kann wegen ihm keine Horrorfilme schauen.
Ja, ich mag das prinzipiell nicht.
Ja, ich hätte es vielleicht mögen, hätte ich damals nicht Harry White gesehen. Ja.
Ich habe als kleines Kind den ersten Tanz der Teufel gesehen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich kann es nicht sagen, aber 10, 11, keine Ahnung, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Und seitdem, nö, brauche ich nicht. Ich habe mich nicht mal auf die Toilette gehen traut, weil da ein Gang war, wo kein Licht war.
Ja.
Ah, furchtbar.
Das ist
unsere Generation ist einfach wirklich, das sind Hosenscheiß.
Ja, aber.
Nein, keine Ahnung.
Aber ja, wir sind zumindest nicht so abgekehrtet, also so. Degeneriert.
Ja.
Nennen wir es einfach so.
Abgeklärt, aber nicht degeneriert.
Ja, abgeklärt, aber nicht degeneriert. Ja, Entschuldigung, dass ich da jetzt 20 Leichen gesehen habe. Ne?
Ja.
Nein, das noch wehtun. Und dort, so blöd klingt in heutigen Nachrichten oder so irgendwas, wenn da irgendein Bild kommt von der saufenden Flüchtlingen, das ist nicht schön.
Nein, nein.
Und vielen Leuten geht das am Arsch vorbei. Ne?
Nein,
ist das ein Punkt. Ne?
Sorry, Steffi.
Ich habe auch einen Teil zur Depression beigetragen.
Ja, danke.
Dankeschön.
Verdammt.
Ich glaube, ihr braucht mehr Drogen.
Ja, ich bin schon nicht.
Bringt dein nächstes Thema. Sagt
der
Einzige, der nicht raucht.
Ja, nein, YouTube.
Ich habe einen neuen YouTube-Kanal, also für mich einen neuen YouTube-Kanal entdeckt, namens Drugs Lab, also Drogenlabor. Ein holländischer Kanal, drei holländische junge Leute stellen in jeder Folge eine Droge vor. Zuerst, indem sie sagen, wie die heißt, was der Wirkstoff ist, was für geplante Wirkungen das Zeug hat, was für Nebenwirkungen das Zeug haben kann, was man hinsichtlich der Beschaffung betrachten muss an Problemen, was das die Reinheit der Droge für Auswirkungen hat, beziehungsweise was für Verunreinigungen das wieder haben kann, welche Folgeerscheinungen. Und wenn sie das durchbesprochen haben, dann probieren sie es.
Also so live
oder was? Live und in 3D und mit Zeitraffer sozusagen dazu. Nicht 3D. Also
was?
Radio-Trinker,
ja.
Genau, aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist gegessen, das Thema, die machen schon mit Drogen. Und ich muss sagen, wirklich sehr lehrreich, ich habe einiges dazu gelernt. Ich spare mir jetzt einige Drogen zu nehmen, weil ich weiß, diese Trips will ich nicht erleben, was ich da teilweise gesehen habe. Also teilweise fahren es dann auch ganz schiere Trips.
Wirklich?
Durchaus, ja.
Okay.
Also halt medizinisch betreut, das ist, ich glaube, es ist sogar gesponsert von einem Ministerium, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist ein
Holland.
Es ist das Bildungsfernsehen, ne?
Wohnwegen und Drogen.
Wohnwegen und Drogen.
Na, aber ernsthaft betrachtet, es gibt ja sozusagen ein Spin-off von so holländischen Aktivitäten in Österreich, ja, zum Beispiel Check Your Drugs.
Ja,
dass ich vorher so Raves und Clubbings und so weiter. Ja, eben, das meine ich ja. Also
wie hat das geheißen? Check it.
Check it, genau. Und die haben einfach ganz normal einen Bus hingestellt vor Raves, keine Ahnung, für irgendeine Veranstaltung und du bist reingegangen und
hast deine irgendwie
keine Ahnung, irgendein Graf, was du mitgehabt hast, dass du das anschauen lassen können. Die haben das mit einem Schnelltest durchgecheckt und gesagt, du, der MDMA-Anteil ist verschwindend gering, da ist in erster Linie mal Strychnin drin.
Ja, genau.
Nimm das nicht.
Ich frage mich jetzt bei solchen Videos, ist das jetzt eine gute Idee, weil es vielleicht die Sache damit weniger spannend macht? Oder ist es eine schlechte Idee, weil es verharmlost? Da bin ich nicht ganz sicher.
Das Verharmlosen ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es verharmlost. Aufklärung ist wichtig.
Weil denen
Aufklärung ist nicht zwangsweise Verharmlosung.
Aber welchen Effekt hat es auf die Leute, die zuschauen? Wenn es da einen verharmlosenden Effekt hat, dann ist es...
Hängt vom Alter ab. Hängt wirklich vom Alter ab. Also eine halbwegs gefestigte Person wird sich das wahrscheinlich anschauen, da ist es nicht verharmlosend.
Ja, ja.
Für Teenies und so weiter, die können das cool finden, wie der da am Boden irgendwie sabbernd rumliegt und epileptische Krämpfe ausläuft oder sowas.
Ja.
Durchaus. Also so Jugend. Was ist Jugend?
Ja,
ich rede jetzt von so Präpubertären bis mitten in der Pubertät stehenden.
in der Gruppe cool, nur wenn du dann,
ganz genau.
Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn du dann selbst vor der Entscheidung bist, pfeifst du das jetzt rein, ja oder nein, dann denkst du an das Video und dann findest du es nicht mehr so lustig.
Ja, ja. Also es könnte sehr wohl einen abschreckenden Effekt auch haben. Also es ist eine gute Frage, es ist wirklich eine gute Frage. Aber das ist halt so wie bei allen Sachen im Netz. Ja,
ja, ja, genau.
Ich fand's, wer darf schauen? Spannend. Und das Netz ist in Wirklichkeit unter 18 gehört's verboten. Ich bin der echte Meinung.
Generell das
Netz. Das ist wie Chicken.
Generell das Netz oder was?
Ja. Okay. Ja, ich meine, schon gefilterte Informationen von mir aus, aber der Vollzugang zum Internet ohne irgendwelche Filter, ohne irgendwelche, keine Ahnung.
Ja, aber das ist ja.
Vorgabe von Grenzen. Ganz einfache Sache, das ist einfach wie Erziehung selbst.
Ja, ne? Nein, nein.
Also
das,
du musst
das jemanden fällt ja in den als Bereich Erziehung.
Bis 18 Jahre musst du ihn führen. Das heißt, die Entscheidung des Kindes oder deines Kindes ist nicht da, sondern das ist deine Entscheidung als Elternteil.
Da bin ich absolut nicht der Meinung so, weil das ist die Paradoxie, bis 18 behüten wir sie und mit 18 schicken wir es dann zum Militär. Da bringen wir einer dann bei.
Punkt 1.
Ja, weil es ist nicht so schwarz-weiß gemalt.
Normalerweise geht sicher nicht zum Militär.
Du als Erziehender musst natürlich jemanden dahin führen in die Gesellschaft. Und das Hinführen heißt natürlich, dass er mit 17 auch schon zwei, dreimal über die Stränge schlagen darf. Ja. Ne? Und Sachen machen darf, die er als 18-Jähriger eigentlich erst darf. Oder von mir aus mit 16. Ne? Ja. Ist eh klar. Wie gesagt, es ist ein Hinführen auf das Ganze.
Ja, an
ein
einem Verbot. Geburtsdatum kannst du das nicht festmachen.
Ganz genau. Also revidiere meine Aussage von wegen erst ab 18 oder so irgendwas, sondern es muss einfach der Umgang damit geschult werden.
Genau.
Der Umgang geschult werden dehnt sich ziemlich breit aus über was sind Inhalte, ist die Information, die ich da jetzt gerade beziehe, überhaupt wahr, ist das überhaupt was wert, Fake News und so weiter halt. Ne? Was mache ich damit? Und das Gleiche gilt auch natürlich, ich meine, es ist einfach eine neue Komponente im Leben. Vorher hast du das auch gehabt. Ja, ich meine, dass der Bub halt nicht gerade notwendigerweise bei Amazon sich irgendwie MDMA super Forte halt kaufen hat können, sondern dass er ins Nachbarortschaftl in die Sabine Bar gehen hat müssen und dort irgendwo mit einem durchgeknallten Kölner, keine Ahnung, gegen Leistung von einem Blowjob irgendwo erst was gekriegt hat. Ja. Ist ja, was
oder,
anderes.
Nein, oder muss sie einfach Red Bull kaufen hat müssen, damit er überhaupt was kaufen darf.
Ja, Hittengeschichte in Wien. Genau. Kaufst du Cola und darfst dann Lob kaufen.
Genau,
ne? Also solche Sachen. Na klar, man muss hinwachsen. Und
woher weiß ich das, verdammt?
Krone-Zeitung war ziemlich
groß. Ja, ja.
Das war eine einzige. Ne? So. Das ist auch eine geile Bude gegangen. Ja. Die natürlich nicht kennen.
Ja, nein, keine Ahnung. Die keiner kennt.
Aber direkt neben da an Pizzeria halt, ne?
Ja.
Mafiosi oder wie jetzt
heißt. Naja, wurscht.
Ah, schön. Also Spenker. Werden wir doch noch.
Haben wir was
zur Aufklärung bei? Werden wir doch noch nostalgisch.
Ja,
aber auch haben wir was zur Aufklärung über, also Geschichtsbuch-Aufklärung.
Nein, ich gebe dir aber recht, ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser YouTube-Kanal sinnvoll ist oder nicht.
Das heißt, Artikel ist jetzt erst ab 18?
Nein.
Ja, gewisse Themen glaube ich nicht.
Ja, nicht unbedingt, ja. Aber.
Ja, das ist ein interessantes Thema, das Ganze.
Ja, definitiv. Ja. Puh, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu schwierig.
Ja, das werden wir auch nicht lösen können.
Nein.
Nein, haben wir ja schon. Haben wir schon gelöst.
Okay. Haben wir schon.
In Wirklichkeit haben wir es gelöst. In Ether. Und dann abtrocknen lassen. Klein hacken.
Ja, genau.
Ich kann ein Säckchen einfüllen. Ja, okay.
Drauf in die Josef-Stetter-Straße.
Kann man heutzutage noch irgendwo Löschpapier kaufen? Na,
ja, unbeträufelt.
Bei Masnack sicher.
Ja, bei Masnack unbeträufelt.
Der Masnack hat es sicher. Der hat sogar das Bio-Löschpapier und ich glaube, das ist
Bio-Löschpapier.
Da muss mit den Preise ordentlich raufgehen, dass das irgendwie
du
wieder einspielst.
Du musst zum Masnack auflatschen und sagen so, und was ist da drauf? Das ist ein Löschpapier. Ja, ja, das weiß ich, das habe ich schon gecheckt. Aber was ist da drauf?
Und warum ist das so groß?
Warum ist das so billig?
Warum ist das ein Vier? Das
was kostet denn was ein Vier der Bogen? Der kostet nur 20 Cent? Wie geht's eigentlich?
Ich hätte gern vorperforiert.
Schön. Nein, sowas kauft man beim Bankrohr.
Und der Tabakel beim Bargo.
So.
Hui.
Stefan.
Die pubertierenden Sachen.
Du hast da geschrieben, das finde ich nämlich lustig und ich hätte dazu ein bisschen was, also nicht zu erzählen, aber ein bisschen was. Videoschnitt unter Linux mit
KDNLive.
Genau.
Ja, das klingt nach Selbstgeißelung.
So ein bisschen. Wir haben ein Video aufgenommen für ein Projekt, an dem wir ein bisschen basteln, das Panoptikum-Team, ein Projekt namens Panodio. Wer das wissen will, findet dann eben einen Link in den Shownotes, hoffe ich, dass der da reinkommt. Und dieses Video ist geschnitten mit KDNLive. Und zwar habe ich es zuerst einmal aufgenommen mit einer Mini-DV-Kamera. Und diese Mini-DV-Kamera, die ich habe, hat ein relativ schlechtes Mikro. Das heißt, Echo aus dem Raum und so weiter. Mhm. Das heißt, wir haben es dann noch dazu aufgenommen, genauso in so einen, du nimmst da einen Zoom-Audio-Recorder auf. Wir haben sozusagen noch einmal eingesprochen und dann hatte ich die Aufgabe, 40 Audioschnitzel und 40 Videoschnitzel übereinander zu bringen.
Das ist nachvertont. Das ist
nachvertont.
Ich habe mir gedacht, Alter, das ist vollkommen out of sync.
Ja, manche Sachen sind leider nicht perfekt. Aber dafür kann die Software nichts, die ist echt gut.
Okay.
Das ist deswegen nicht ganz in Sync, weil wir nicht ganz in Sync gesprochen haben, wie ich dann festgestellt habe. Wir waren schlechter, als ich erwartet habe.
Ja. Aber das ist ja nicht einfach.
Ja. Aber ich habe die zwei, also es sind eigentlich beide Videos online, nur das eine halt.
Also ich habe nur das eine.
Das andere ist unmittelbar daneben. Auf YouTube liegt es gleich daneben.
Okay.
Nicht?
Okay.
Und wer Lust hat, kann sich ja das andere auch hin. Aber dieses KDNLive ist ganz hübsch, weil du hast dann eben getrennte Audio- und Videospuren, kannst du die eben auch optisch da anschauen und dann eben damit aneinander.
Das stammt ja aus dem Dunstkreis von K, oder?
Also das ist von KDE, das Videoschnittprogramm.
Also Kalitschek und Freunde halt, ne?
Ja. Und das ist wirklich jetzt stabil und sehr hübsch zu bedienen, sehr nette Geschichte.
Hast du da mal Lives angeschaut?
Ja, genau. Das ist nämlich die erste Geschichte.
Nicht explizit immer 3-4 kurz angeschaut, immer geschaut, was ist jetzt für mich das mit der geringsten Lernkurve. Ich habe das letzte Mal Videoschnitt gemacht im Jahr 98 oder so. Unter Windows.
Und so, oder? Kürzlich, ne?
Nein, unter Windows. Da habe ich YouTube-Videos vertont auf Deutsch, also übersetzt auf Deutsch. Das war recht spannend. ESA-Videos vertont.
98.
Du hast und ESA-Videos vertont.
Na, dann halt nicht, also so Video von, wer hat, ESA, wie haben die...
Das waren Flash-Videos.
Nein, Flash war es nicht, weil das hätte ich nicht importieren können.
Windows Media.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. YouTube war 98 noch nicht.
Real. Und da habe ich so eine Videoschnittsoftware gehabt unter Windows, die war echt nicht schlecht, die hat damals so 100...
2,6, 2,5, Entschuldigung.
100, was? Na, 1.000 Schilling oder so kostet. Weil damit war, na, war noch nicht Euro. Nein, nicht 100.000. 1.000 Schilling gekostet.
Okay.
So 100 Euro habe ich im Kopf. Okay. Aber das war ja 98, war ja noch eine Vor-Euro-Zeit, glaube ich. Ne?
Ja, der Herr Lugner ist ja auch noch in der Schilling-Zeit. Aber wurscht.
Und 2002 im Jänner.
Ich kann mich erinnern, dass das eine ziemliche...
Weißt du noch, wie die Kassen hat?
Magic.
Die haben sich aber lang gehalten.
Ja.
Die gibt es immer noch.
Und das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht, die Software. Also es war ziemliche Lernkurve drinnen. Ich kann mich erinnern, da war Birkel richtig dabei und da hat man halt 300 Seiten gelernt. Und dann hat man da das machen können. Also das Audio raufziehen können, runterziehen können und so weiter. Ja. Und die Rechner waren ja echt schwach im Verhältnis zu dem jetzt.
Das Rennen hat halt einfach 3 Tage gedauert, ne?
Ja, und also in Echtzeit war
so schlimm.
Ja, aber du hast ja noch sowas rausgerendert.
Also du bist auf 320, 240, warst schon fett unterwegs. Genau. Ja, weil üblicherweise 98, 160, 120. Ne?
Ja.
Und der beste Codec zu der Zeit war Cinepack von QuickTime.
Oh. Ja, genau. Den kann ich
ein palettierender Rechner nebenbei bemerkt. Ne? Was ist denn ein Paletten?
Jetzt war ich sehr gespannt, wie lange ich brauche, bis ich wieder reinkomme.
Okay.
Und habe dafür kalkuliert gehabt. Also das war, ist, glaube ich, 3-Minuten-Video und ich glaube, es waren 40 Audio-Schnipsel und 40 Video-Schnipsel, die in komplett anderer Ordnung aufgenommen waren. Also die zusammen und schneiden, sodass das halt halbwegs nach was ausschaut. Und habe mir gedacht, naja, so 2 bis 3 Tage werde ich schon brauchen, war so meine Erfahrung. Und erledigt war es in 2 Stunden.
Okay.
Also die Lernkurve war echt sehr, sehr niedrig und das Ding funktioniert echt super intuitiv.
Coole Sache.
Ja.
Ich bin auf die Webseite von dem Ding gegangen, also von KDNLive.
Ja.
Und die unterstützen Leap Motion als Jog-Shuttle.
Ja.
Noch nicht schlecht.
Und das finde ich cool.
Also Leapmotion ist diese Bewegungssteuerung externes USB-Device.
Ne? Genau, externes USB-Device und du kannst halt mit Handgesten irgendwas beeinflussen. Und die unterstützen eben Leapmotion. Steht groß auf der Website.
Coole Sache.
Also wenn du das... Ich habe eine unten, ich verwende sie nicht. Nein, ja. Ich biete es dir an.
Das Video ist zum Glück erledigt.
Ja, dann habe ich vielleicht noch eins.
Ja, ja.
Ah, okay, gut.
Für Projekteinreichung
gebraucht. Ich habe das lustig gefunden. Weil sonst habe ich Leapmotion schon lange nicht mehr gehört irgendwo. Oder
ja. Es hat beim Export einen Bug gehabt, sprich, es ist in dem Format, wo ich es rausrendern wollte, schön immer abgeschmiert.
Was war das? Ogg-Video oder was? Oder?
Das, was sie vorgeschlagen haben für YouTube-Export.
Also MP4.
Wahrscheinlich, ja. Und das Problem hat sich so gelöst, dass ich dann einfach die letzte Version von ihnen genommen habe, statt, also als PPA installiert habe, statt der mitgelieferte von Ubuntu, und damit war der Bug draußen.
Ah, okay.
Also es war einfach wirklich ein expliziter
Bug. Also du hast nicht das Paket von Ubuntu genommen, sondern vom Repository vom Hersteller.
Ja, ganz genau.
Okay.
Wobei Hersteller, das ist ja...
Ja, nein, ja, meine ich ja.
Und damit war das Problem gegessen. Er hat einmal noch umgerechnet, das ist ein altes Projektformat, ich muss das in das neue Wump einmal durchgerechnet und damit war es erledigt. Raus exportiert und das hat funktioniert. Also das war sehr...
Das heißt, du arbeitest wirklich auf Ubuntu Punkt aus.
Absolut.
Kein Windows.
Nur zum Testen, wenn ich was in einem Windows-Browser mir anschauen muss. Sonst mache ich alles unter Linux, ja.
Sehr spannend.
Ein beschissenen SystemD, oder?
Ja, genau. Ja, der tut mir nicht weiter weh bisher.
Ja, du benutzt es ja am Laptop, so wie es gedacht ist.
Ja. Ich habe jetzt,
einen
neuen Server bekommen mit einem aktuellen Debian Stretch, glaube ich, heißt das.
Ja.
Und da haben wir gedacht, ja, installieren wir mal lustig MySQL. Und da steht irgendwie MySQL Server 5.9999.
Oh.
Was ist das für eine komische, oder 5.599999, was ist das für eine komische Versionsnummer? Such danach, irgendwie, keine Ahnung, was, bis ich draufgekommen bin. MySQL wird mit Debian nicht mehr mitgeliefert.
Maria.
Sondern nur noch MariaDB.
Ja. Und was ist das wirklich Lustige ist? Oracle Linux liefert MariaDB aus.
Wirklich?
Ja.
Was?
Ja, das ist the biggest fucking fail ever.
Okay.
Oracle hat, Hintergrund, hat MySQL gekauft und verwendet und alles drum und dran, und Oracle Linux ist in Wirklichkeit ein Red Hat Derivat.
Ja.
Aber liefern Oracle Linux mit MariaDB aus, nicht mit MySQL. Also sprich die... That's epic.
Ja. Ja, also da hat jemand im Marketing nicht aufpasst. Ne?
Ja,
nein, prinzipiell habe ich kein Problem mit MariaDB, aber es war für mich einfach komplett ungewohnt, dass ich nicht einfach irgendwie so... Jo.
Ich habe noch ein lustiges Geschichtel mit Microsoft-Software, die ich jetzt installiert habe.
Wo?
Auf meinem Chromebook.
Da kann man Microsoft-Software installieren? Office also, 365.
Also ich habe ein Chromebook.
Meine Reality behind.
Downtime, meine ich.
Ja. Ja.
wenn ich so quer durch Wien fahre und irgendwo
an
Rechner geschwind anhängen will und das Ganze soll möglichst leicht sein, nehme ich das Chromebook, weil das hat, weiß nicht, 1,2 Kilo oder sowas. Ewig Akkulaufzeit, damit brauche ich ja kein Netz da mitnehmen und so weiter. Und das hat ja an und für sich dieses Chrome OS darauf installiert, und nachdem ich ein alter Linuxer bin, habe ich parallel dazu ein Linux installiert. Das ist ein Schritt 1, das geht, absolut. Okay. Also da gibt es ein Skript namens Crouton, da Österreicher lustigerweise.
Crouton?
Ja, so wie Croutons, die man in eine Suppen reinhaut. Und da hat er lustigerweise ein Österreicher dran mitgewirkt, genau für diesen einen Laptop, den ich habe, weil der wieder ein bisschen anders ist, weil die ARM-Architektur, ARM und ARM ist nicht das Gleiche, selbst wenn es ARM7 ist, und ARM7 und ARM7 ist nicht das Gleiche und so. Und die haben ja eigentlich keinen Bootloader und da hat er so Geschichten, aber du kriegst es dann hin, dass da auch Linux parallel installiert ist. Juhu. Aber es ist immer ein ARM-Prozessor. Das heißt, das Linux ist ein ARM-Linux. Und ich bin es eigentlich gewohnt, auch nicht mit Vim zu arbeiten, wie ich vorher gesagt habe, sondern meistens eigentlich mit Sublime oder, wenn es sein muss, auch mit Atom.
Sublime gibt es unter Linux auch?
Absolut, ja.
Es ist Sublime.
Finde ich echt einen guten Editor noch immer. Sau schnell.
Ja. Nein, finde ich nicht, aber wie immer.
Und
nein, passt schon.
Ja, Atom ist mittlerweile unabhängig. ungefähr ein paar mit der ganzen Geschichte, auch mit der Geschwindigkeit und so weiter.
Also auch die Erde war schon immer.
Nein,
wirklich immer.
Nein,
ist auch okay. Langsam.
Nein, echt? Also auch unter diesem, also unter diesen alten, unter alter Hardware, die funktioniert einwandfrei. Okay. Aber nicht auf Arm. Weil das hat noch keiner zum Laufen gebracht. Weder Sublime noch den Arm.
Und deswegen hast du jetzt Visual Studio Code installiert.
Ja!
Ja!
Da hat nämlich jeder ein ARM7-Paket gebaut. Und das funktioniert.
Ja, der Visual Studio Code ist echt gut.
Ja, der funktioniert. Ja.
Ich steig nächsten Monat auch um.
Wirklich?
Ja.
Von was?
Von Visual Studio auf Code.
Ah, nur auf Code, oder
nur
was?
Nur auf Code, ja. Ja,
es aber gibt es ja Team Foundation Server Integration?
Ja, ja, ja.
Gibt es alles mittlerweile,
also
oder
was? Team Foundation Server Integration,
aber es gibt
ja, wir werden das irgendwie, genau, wir werden das irgendwie so basteln. Also ein Kollege hat das schon im Einsatz, okay. der macht, der arbeitet mit Visual Studio Code, hat ein Git, dann hat er auch noch irgendein...
Ja, irgendeine, Git hat er von Haus aus.
Genau, dann hat er irgendeine Erweiterung, die CSBoy-Files quasi aktuell haltet. Ja. Und das Git ist irgendwie ans TFS
okay.
angebunden. Und ja.
Okay.
Und ich habe ihm gesagt, nachdem das Projekt erledigt ist, möchte ich das auch haben.
Nein, ich verwende ihn jetzt echt schon lang und mich begeistert er immer mehr. Also
ja, nein, ich will das Visual Studio loswerden, weil das ist...
Ja, das ist einfach ein Koloss.
Das ist... Ja. Wahnsinn.
Was schon cool ist, muss
ja,
ich sagen. Also schon
eine geile Entwicklungsumgebung. Für die Tätigkeiten, die ich mache, ist es vollkommen überzogen.
Um SAS-Files zu kompilieren.
Genau. Vor allem, ich habe drei bis vier Visual Studios offen. Mhm. Ja. Und das ist einfach, da wirst du verrückt.
Das geht dann nicht mehr.
Also da brauchst du wirklich ordentlich RAM und
Visual Studio Code ist trotzdem
eins, keine Ahnung, alle drei Stunden ab.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Also Visual Studio... Vor allem, ich habe irgendeine Konstellation zusammengebracht, dass ich, ja, also wenn ich einen SVG-File markiere in meinem Projekt, ist Schluss und vorbei.
Okay.
Dann kann ich alle Visual Studio Instanzen beenden, das war's.
Okay. Ich kann auch ziemlich genau sagen, was das ist. Das ist der ES7 im Hintergrund, der immer noch im Unterbau läuft.
Es kann durchaus sein, ja. Das kann durchaus sein.
Das ist ein Klassiker. SVG, ES7, yeah, Freunde.
Ja. Oh weh. Na, Visual Studio Code ab nächsten Monat.
Voll Entschuldigung, Stefan, du hast installiert, es gibt eine ARM-Version von Visual Studio Code.
Die funktioniert.
Cool.
Ich meine, fetzt es nicht, das ist ja auch eine Elektron-App und so weiter.
Ja, genau.
Aber zum Arbeiten reicht es absolut aus.
Hm. Cool.
Und Git-Integration ist fix drin.
Ja.
Und wer sich mit Git noch nicht so absolut sattelfest fühlt, insbesondere was den Workflow in größeren Projekten und so angeht, da gibt es ja verschiedenste Varianten, wie man diese Sache spielen kann. Mhm. Und oft einmal sind die Sachen, die man dazu findet, an Doku entweder irgendwelche Blogposts, wo die Leute nur die Hälfte schreiben oder so abgehoben geschrieben, dass man es nicht versteht. Darum ein Tipp dazu ist das Pro-Git Buch von Apress. Mhm. Die haben ein paar Workflows ganz gut erklärt, finde ich.
Okay. Also da geht es wirklich um komplettes Setup von deinem Projekt und...
Da geht es generell um wie geht man mit Git um?
Ich weiß nicht genau, was du unter Setup verstehst. Also wenn es um die Installation geht, ja, kommt auch vor, aber das ist nicht das Thema eigentlich.
Sondern ein ganzes
der Workflow, wie man
Projekt.
Miteinander arbeiten soll.
Okay.
Welche Strategie, unter welchen Strategien... Mhm. Macht man Feature-Flex, macht man, taggt man Sachen, so,
genau.
Wann
macht man wirklich einen Branch und keine, genau.
Ne. Dann, welches Modell hat man bei der Publizierung? Also hat man nur ein Modell relativ linear, wo man sagt, man hat vorne Entwicklung, dann hat man sozusagen ein Alpha-Release oder Beta-Release und dann hat man Production immer weiter zurückhängend oder hat man da irgendwie das Konzept von einem Maintainer, dem man die Sachen schickt oder hat der Maintainer, weil das Projekt so groß ist, sogar ein paar Atlaten unter sich, zuerst damit die Sachen anschaut und wie handelt man diese unterschiedlichen Szenarien, wann passt was, wann ist man zu groß, wofür oder welche. Eigentlich geht es weniger sogar um die Größe, sondern eher um die Art, wie man miteinander zusammenarbeitet.
Ja, das ist ja auch eine spannendere.
Also ist man eher so eine hierarchische Struktur, in der man arbeitet,
oder
sind alle fast gleichberechtigt und darf jeder pushen.
Oder hast du kleine Teams, große Teams, mehrere Teams.
Welche Integration mit irgendwelchen Testsystemen habe, also wird alles automatisch getestet und daher darf jeder durchpushen, wenn alle Tests grün sind, darf man pushen auf Production oder muss ich das zuerst ein Testteam anschauen und so weiter. Also diese Szenarien.
Wie heißt das Buch?
Pro-Git.
Okay.
Pogi. Auch eben von April, es war auch in diesem Humble Bundle drin.
Wie viel hat das kostet, das Humble Bundle? Was war denn da noch drin?
Damals, ich glaube, $15 oder so.
Was ist damals?
Vor 2 Wochen oder 3 Wochen.
Gibt es nicht mehr, nämlich auch noch.
Momentan ist gerade noch eins offen über Cybersecurity, aber auch nur ein paar Tage. Also wer hört.
Drinnen und so Sachen oder was? Also dieses. Na wurscht.
Ich habe noch nicht einmal eingeschaltet,
was gekauft ist. Das gibt's auf Amazon oder was? Oder
nein,
was?
Das ist eine eigene Webseite.
Humble Bumble.
Und ich glaube, die Webseite heißt Humble Book Bundle.
Okay.
Aber unter Humble Bundle ist es auch verlinkt. Humblebundle.org und .com, glaube ich, gegen beide.
Ja. Okay.
Aber die haben immer wieder ganz hübsche Sachen, jetzt habe ich gesehen, an Büchern in
letzter Zeit. Seit ein paar Jahren, oder?
Ja, wie verpennen sie alle?
Ich kenne das nur von Spielen. Ne?
Ja.
Das war der Anfang.
Genau. Ja. Aber dass da Bücher jetzt auch dabei sind.
Sie haben einen richtigen Store, der nicht so billig ist jetzt wie das, aber das eben diese Bundles sind immer wieder beeindruckend.
Ja.
Jo. Ja. Na gut.
Na gut?
Na gut.
Das waren 25 Jahre IT-Keller.
Ja.
Wirklich.
Das war eh eine sehr aufgeregte Diskussion zum
depressiv aufgeregt.
Zum Jubiläum.
Jubiläum.
Zum Jubiläum,
ja. Ja. Weil wir sind auf 1:55 und ich. Obwohl, prinzipiell habe ich nur 2 Stunden auf Auphonic. Ich will noch anbringen, Auphonic hat bei der letzten Folge die Lacher runtergedrückt.
Spannend. Ja, genau. Schau mal, ob es diesmal auch funktioniert.
Nein, das habe ich irgendwie total komisch gefunden.
Ja.
Na, vielleicht haben sie einen Sitcom-Filter.
Ja, das wird ein Sitcom-Flag, oder?
Vielleicht haben wir auch.
Lachen und machen wir einfach irgendwo.
Cyberlachen.
Das ist einfach nur mehr
Hast du sie gefragt danach?
Nein, noch nicht.
Ja. Sind sehr approachable, die Typen.
Ja, ich weiß, aber das war irgendwie total komisch.
Ja, vielleicht haben die auch eine depressive Woche gehabt.
Ja, vielleicht haben sie einfach die Stimmung des Podcasts rausgefunden.
Über Deep Learning oder so irgendwas in Richtung. So.
Boah, ich muss auch noch was sagen. Eine sehr, was? Ich muss jetzt schauen, ob ich es schnell finde. Eine sehr lustige Web-Applikation, die da heißt.
Sehr lustiger Titel.
Nicht lustig.
Nicht lustig.
Clarify.com, aber ganz lustig geschrieben mit Cäsar Ludwig Anton Richard Ider Friedrich Anton Ider.com /demo.
Also AI oder was? Okay.
Ja, da kannst du ein Foto hochladen oder ein Video.
Ja.
Und er analysiert dir so quasi den Menschen, der da drauf ist. Und gibt dir einfach so Metadaten aus. Also so quasi. Horoskop,
ja, ich wollte gerade sagen.
Nein. Er sagt ja so quasi zu 99% ein Mann oder, keine Ahnung,
so.
Gesichtsausdruck oder
okay. So
quasi eher so ein Typ, der auf Musik steht oder was auch immer. Ja?
Okay.
Also ganz viele Daten kann der aus einem Foto quasi raus extrahieren.
Ja, oder,
oder interpretieren.
Einfach zusammen.
Das kann auch sein.
Entschuldigung.
Aber ich fand's sehr lustig, weil.
Faktenbasiert,
ja. Weil klar. Die Kollegen haben das ein bisschen getestet.
Und? Hat's gestimmt?
Und es funktioniert wirklich. Also, wenn du dich quasi total bärtig machst und mit finsteren Augenbrauen, dann bist du mehr Mann als vorher. Es ist schon sehr lustig.
Jihad!
Und vor allem die machen das eben auch mit Videos. Ja,
okay.
Wo sie dann jedes Frame, / Keyframe auch analysieren.
Mhm.
Ja. Mhm. Und das angeblich in einer affenartigen Geschwindigkeit.
Okay.
Also es liegt.
Es verwenden noch nicht viele.
Entweder es verwenden noch nicht viele, ja. Und die AWS hat noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja.
Oder es ist fake.
Ja.
Eins von beiden.
Okay.
Fand ich heute sehr lustig. Ja, um was Positives.
Ja, nein, definitiv. Wir waren total positiv heute.
Sehr gut. Ich finde find das zweite Intro, das solltest du unbedingt noch einmal spielen.
Ja, schon, oder? Also
weil da kommt so oft, ja.
Damit könnten wir uns verabschieden.
Ja, wir verabschieden uns jetzt. Ich spiele dieses lustige Ding noch einmal.
Ja, den Supercut aus den 25 Supercut. Jahren Begrüßungen des Artikels.
Genau, die Supplementen 25 Jahre.
In gewohnter Frische. Zum 50-Jährigen. In diesem Sinn, guten Tag.
Also bis in 25 Jahren.
Schlaf gut, Schatzi. Morgen mache ich dir das Frühstück. So wie die letzten 25 Jahre mache ich es die nächsten 25 Jahre.
Genau.
Hast du meine Zehntwo gesehen?
Ich hab's putzt, dann hab ich's ins Glasl da.
Na gut, ich spiel das jetzt wirklich noch einmal.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich hoffe, es ist nicht zu laut, weil ich hab vorhin...
Wohl volle Schraub.
Ach, ja, das geht schon.
Hallo.
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 Oh, Jubiläum.
Hallo.
Hallo.
Guten Abend.
Da ist die Horrorclown.
Oh, die Horrorclowns.
Servus.
Ja. In Wirklichkeit stimmt das nicht.
Willkommen.
Ich war erst als erster fertig.
Ich bin Pullinuckler.
Eigentlich Premiere, oder?
Zum Wohl.
Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Wünschen Sie beim Aufenthalt auf diesem Planeten zu leuchten?
Hab-sap-hab-sap-hab-sap-hab-ab. Nein, hab-sap-hab-ab.
Wie?
Hab-sap-hab-bab.
Ja, 2017 IT-Keller noch geben. Ich würde das behaupten.
Gut, bis zum nächsten Mal.